I'm Mike Burrows. You're listening to Farad Radio, and I'm going to tell you all about bicycles and how they help you live forever.
Na gut, das mit dem Überschneiden übe ich vielleicht nochmal.
Mhm. Okay, aber die Quelle des ewigen Lebens, Fahrradfahren.
Drum sind wir wieder
Danke,
da.
Mike Burrows. Genau. Hallo Hans.
Hallo Thomas. Heute ist Sonntag.
Wie geht's bei dir?
Ich wollte erstmal hier aktuelles Datum durchgeben. Sonntag, okay. 8. Hey, November, okay, 2020, 8.59 Uhr. Hier ist Köln.
Oh. Mhm. Und hier ist auch 8.59 Uhr in Stuttgart.
Jawohl.
Ein denkwürdiger Tag heute.
Aha, wieso?
Heute Nacht endlich klar war, dass es in den USA in eine richtige Richtung weitergeht.
Ah, die neue Weltordnung.
Und heute wird, naja, mal sehen. Aber, und heute wird hier in Stuttgart gewählt, Oberbürgermeister.
Oh,
das ist
okay.
Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Wahl. Und ich hoffe, die Leute haben mal Mut. Weil, ja, die Grünen halt hier ganz schön verkacken.
Hm. Ja, du hast schon in, ich kann das ja sagen, wir sprechen auch außerhalb von Fahrradio ab und zu miteinander. Und da haben wir schon darüber gesprochen. Ne? Überhaupt, wie lang war der letzte Bürgermeister im Amt in Stuttgart?
Also Bürgermeister sind ja immer peinlich. 8 Jahre gewählt.
Ach so, warte mal, was wird denn in Stuttgart gewählt?
Der Oberbürgermeister wird gewählt.
Und kann der dann alles machen? Oder gibt es dann da irgendwie Mehrheiten oder so? Also ist das dann quasi auch ein Kommunalparlament oder wie heißt das?
Gemeinderatswahl? Nee, Gemeinderatswahl ist unabhängig davon und da hatten die Grünen eine Mehrheit, haben sie aber jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht genau. Und ja, also der Bürgermeister kann nicht alles machen. Das ist so, wie der amerikanische Präsident zum Beispiel auch nicht alles machen kann.
Ah doch, ich glaube schon. Also das ist nur so, ja, dass ja, aber das hatte halt lange Jahre, war es halt so, dass es bestimmte Sachen gab, die man einfach nicht gemacht hat, ne? Weil sich's nicht gehört. Und der letzte amerikanische Präsident, der ja dann, wie du erwähnt hast, gestern abgewählt worden ist, der hat sich einfach Sachen getraut, die einfach völlig quasi, was vorher einfach, wo niemand auf die Idee kam, dass man das hätte, dass man sowas macht. Also, weil
ja.
Ja, okay.
Heute Morgen habe ich gehört, dass er wohl als schlechtester Präsident in die Geschichte eingehen kann.
Aha. Ach ja, bei uns, also meine Frau war gestern Abend habe ich trainiert. Hörst du mich noch?
Ich höre dich gut, ja. Ich musste nur die Tür zumachen.
Ach so, oh.
Ich habe die Hand offen stehen lassen.
Ich kann ja jetzt mal hier aus meiner näheren Umgebung berichten. Also gestern Abend habe ich trainiert. Ich bin
genau, wir sind ja unter uns, ne?
Ja. Also ich bin, hier in unserem Büro/Fitnessstudio bin ich auf meinem Rad gefahren, auf meinem Indoor-Rad. Und dann kam ich zurück, also geduscht, kam zurück ins Wohnzimmer, meine Frau getroffen und die hat dann gemeint, sie ist betrunken. Weil sie den Wahlsieg feiern musste und sie hat eine halbe Stunde getanzt und dazu eine halbe Flasche Weißwein getrunken.
Mhm, mhm. Und das ist doch schön. Danke, Trump.
Ja. Wieso danke, Trump? Also danke.
Ja, dass man sich so freut, weil jetzt ist ja der der beiden, für mich im Moment zumindest ein relativ uncharismatischer, belangloser Typ, aber das reicht ja auch. Es ist auf jeden Fall jemand, der nicht so ein hemmungslos egoistisches, dummes Arsch ist.
Ja.
Denke ich. Könnte besser werden jetzt.
Ja, also schlechter geht's ja gar nicht. Ne? Aber na, man muss schon sagen, dass es, also man kann jetzt nicht einfach sagen, gut, dass der weg ist. Also es ist einfach, na, da könnte man eine ganze Sendung mit füllen, Thomas.
Ja, ne? Ja, nee, das machen wir nicht.
Ich habe mich ja nicht damit, nicht so sehr damit beschäftigt. Und ich habe tatsächlich die letzten 4 Jahre gelitten. Also ist, weil es einfach unangenehm ist und das, ich hoffe, dass das besser wird, ne? Und dass die Deutschen wieder ein gutes Verhältnis haben werden, weil they want me out. Hat er doch vorher noch gesagt. Iran, China und Deutschland wollen ihn los haben. Also alle Schurkenstaaten zusammen.
Genau.
Kann man sich auch geehrt fühlen. Ne? Ja.
Also in Stuttgart
willst du noch kurz erzählen zu Stuttgart?
Anders.
Ja, erzähl doch kurz.
Genau, wollte ich gerade, weil es ist nicht so, dass wir hier so einen Egomanen am Steuer haben aktuell, sondern wir haben einen langjährigen Grünen, ebenso als OB, den Herrn Kuhn, Fritz Kuhn, so wie wir ja auch einen langjährigen grünen Mitbegründer sogar als Ministerpräsidenten haben, den Herrn Kretschmann. Und der Herr Kuhn hat sich ziemlich kuschelig gemacht und einfach mal nichts gemacht in Stuttgart. Der hat sein Pöstchen genommen und so habe ich zumindest das Gefühl. Und hat sich ein Stück weit seine Themen rausgesucht, die ihn interessieren. Und die hat er ein bisschen verfolgt, also Neubau der Oper zum Beispiel, soll auch 1 Milliarde kosten. Und mit dem Bahnhof ist ein anderes Thema, da hat er sich arrangiert. Sonst wie Wohnen wurde nicht viel besser, also null besser, nicht billiger, nicht mehr. Verkehrskonzepte sind nicht vorhanden. Und sonst, also ein ziemlich farbloser, unauffälliger Kerl, der 8 Jahre Zeit vergeudet hat. Und ich weiß nicht, ob du das in Konstanz mitgekriegt hast, die Wahlen dort. Da war es ja ganz knapp, dass ein linker OB geworden wäre. Leider ist er doch irgendwie in der Stichwahl an der CDU noch gescheitert. Das ist wirklich bitter. Aber also der Herr Rockenbauch, der meines Erachtens hier zu empfehlen ist in Stuttgart, der gehört im selben Bündnis an. SÖS, Linke. Und der macht das aber schon lang, den kennen viele, ist ein sympathischer Mann und kennt sich aus. Und hat als Stadt, die man sich zum Vorbild nehmen muss, nicht nur eine Stadt, sondern 5 oder 6. Weil der Stuttgarter an sich, der macht ja gern sein eigenes Ding. Also der weiß, der sieht, okay, da gibt es irgendwo was. Ich habe ja vor Jahren über die Shared Space hier in Stuttgart gelästert. Und das war auch so. Da haben sie irgendwo gesehen, okay, Shared Space. Das machen wir auch. Wir machen es aber auf Stuttgarter Art und wir geben einen Sauhaufen Geld aus. Es funktioniert da nicht. Und das ist echt bitter. Und so ist es so oft. Es gibt halt keinen gesamten Plan. Und der Herr Rockenbauch, der hat einen Plan. So scheint es mir zumindest. Und ich glaube, der traut sich auch, den durchzusetzen, weil ich habe ihn gestern getroffen, zufällig am Markt, und habe ihn gefragt, wie ist es, wenn du jetzt OB wirst, kuschelst du dich dann ein und guckst, dass du da bis in die Rente gehst, oder traust du dich was, und wenn dich keiner mehr mag, dann wirst halt abgewählt. Und dann hat er gesagt, nö. Also Er hat ja einen Job, er kann auch danach wieder zurück.
Duzt ihr euch?
Was ändern.
Duzt ihr euch unter
den Linken? Den kann man duzen. Mhm.
Wie alt ist der?
Linker Öko.
Wie alt ist der?
Der ist 40.
Also relativ jung für einen Bürgermeister.
Oder? Ja, aber der ist schon ganz lang. Oh Mann, meine Batterie ist fast leer. Ich verstehe nicht, warum, weil ich habe doch eigentlich, das ist jetzt nur am Rande, ich habe mein Ladegerät hier eingesteckt. Das ist echt bitter. Ich hoffe, dass es funktioniert. Mann.
Leuchtet? Du hast doch so ein MagSafe noch, oder? Leuchtet das irgendwie?
Nee, gerade nicht. Das ist das Doofe. Jetzt hat er allerdings wieder, jetzt hat er 3%, der wackelt zwischen 3% und 12%. Das ist echt ein.
Ist so ein Stromzacken
drin? Jetzt lädt er wieder.
Ja.
Bitte? Oben ist jetzt ist gerade ein Zacken drin, ja. Genau.
Oh Mann.
Ja, das ist vielleicht zu alt. Okay. Der macht schon seit 16 Jahren Kommunalpolitik, war auch schon mal als OB aufgestellt und hat dann zurückgezogen bei der Stichwahl, damit die Grünen OB werden können. Aber das macht er jetzt nicht mehr.
Und hat sich jetzt gedacht, so nicht, wenn die nichts draus machen.
Ja, die haben wirklich versagt, muss man ehrlich sagen.
Also in.
Aber.
Ja?
Ja?
Nee, du hast aber noch gesagt, dass.
Nee, wir gehen jetzt mal hier auf die wirklich wichtigen Themen. Nämlich im Fahrradio.
Aber ich kann zum Thema Oberbürgermeister.
Entschuldigung. Wichtig ist es ja auch für uns in Stuttgart, weil es hat sich ja auch, seit ich hier vor über 20 Jahren angekommen bin in Stuttgart, oder 500, ist egal wie lang, also sehr lange, hat sich fahrradtechnisch sehr, sehr wenig getan. Es ist wirklich ein Elend. Die Leute haben immer noch Angst. Ich fange da gar nicht mit an. Also der Rockenbau hat einen Plan für alle.
Mhm.
Für Fußgänger und so. Jetzt du.
Ja, Angst ist ein gutes Stichwort. Das habe ich ja sicher auch schon erzählt. Die unsere jetzt wiedergewählte Oberbürgermeisterin in Köln, die hat ja, die sagt ja auch, dass sie Angst hat, dass sie nicht Fahrrad fährt in Köln, weil sie Angst hat. Und dass sie das ändern möchte. Allerdings ist es auch, also und das, die ist ja, die wird von dem Bündnis oder wurde 5 Jahre lang, also 5 Jahre ist in Köln das Bürgermeisteramt, wurde von dem Bündnis aus Grünen und CDU, beziehungsweise andersrum CDU und Grünen unterstützt. Und ja, so richtig viel hat sich auch nicht getan, muss man leider sagen. Allerdings, ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist, also sie war präsent, also und sie hat auch, also sie hat sich jetzt nicht weggeduckt, sondern sie hat halt mit zum Beispiel Initiativen gesprochen, die so Fahrradinitiativen und so, und hat auch bei denen mit denen gesprochen und hat das Thema eben geredet und hat halt auch gesagt, was sie gerade machen oder was sie vorhaben, und es gibt ja auch irgendwelche Pläne. Jedenfalls jetzt ist es so, dass sich das Bündnis rumgedreht hat. Jetzt sind die Grünen die leitende, also die, jetzt haben die Grünen die Mehrheit und machen immer noch ein Bündnis mit der CDU, also quasi eine Art Koalition, wenn man das so nennen kann. Ist jetzt irgendwie nicht festgeschrieben, aber also die unterstützen zusammen die Oberbürgermeisterin. Und naja, wir haben ja auch bestimmt, haben ja auch Pläne. Ich muss mal kurz abwarten. Kaffeemaschine hat ihr Reinigungsprogramm gestartet. So, also die Grünen hatten ja durchaus nachvollziehbares Wahlprogramm und daran werden sie jetzt auch gemessen werden, ne? Und sind größte Fraktion im Stadtrat und haben auch die Mehrheit so da innerhalb der, es gibt so unterschiedliche Stadtviertel, die auch eigene Bürgermeister haben zum Beispiel, und da sind auch die Grünen in Front. Naja, kann man jetzt mal, wir sind ja schon lang mit Fahrradio on air, ne, und wir werden es auch noch eine Weile bleiben, dann können wir ja weiter darüber berichten, wie sich das entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, dass der Radverkehr zunimmt in Köln und dass dadurch auch mehr Druck ist auf die Politik. Vielleicht eine nette Sache, das weiß wahrscheinlich niemand, nur die Leute aus Köln. So Verwaltungen machen ja oft ziemlichen Scheiß, ne? Und oder es passieren Pannen. Und eines ist so irgendwie, es wurden Blitzer aufgestellt auf einer Autobahn. Und die haben irgendwie nicht richtig funktioniert und dadurch sind ganz viele Autos unrechtmäßig geblitzt worden und haben Bußgelder verordnet bekommen. Bitte?
Gemein.
Ja. Jetzt ist es aber so, also die haben schon, wenn ich das richtig sehe, haben sie schon einige zurückgezahlt, aber es geht nicht so einfach, die irgendwie alle zurückzubuchen, sodass die Stadt jetzt einfach einen Haufen Geld übrig hat, weil sie Bußgelder eingenommen hat. Mhm. Also die Panne ist beseitigt, da wird niemand mehr unrechtmäßig geblitzt, aber das Geld ist noch da und irgendwie, das ist jetzt schon so lange her, naja, die Leute haben gezahlt und ja, es ist jetzt beschlossen worden, dass das Geld in den Radverkehr fließen soll. Das heißt, der Radverkehrsausbau wird mit falsch eingenommenen Bußgeldern finanziert. Das ist doch nicht schlecht, oder?
Ist nicht schlecht, aber dazu passend möchte ich vielleicht sagen, weil die Sache ist die, Stuttgart zum Beispiel ist ja sehr reich als Stadt aktuell noch. Und
tja, warum wohl?
Ja, das ist egal, warum. Selbst wenn sie es nicht wären oder wenn jetzt Köln Geld bekommt für Radverkehr, das Geld, das muss ja sinnvoll eingesetzt werden und irgendjemand muss das machen. Und es gibt zum Beispiel in Stuttgart einfach viel zu wenig Leute am Amt, die, also einfach mengenmäßig, die Sachen bearbeiten, auch Bauanträge und das Ganze, weil Bauen ist ja so ein anderes Thema, Wohnen, Bauen. Da ist niemand da, der das bearbeiten kann. Sind vielleicht auch ein paar Pfeifen da, die gibt es aber ja überall, die werden überall durchgezogen. Also da kann man jetzt nicht sagen, alles Nullen. Nullen gibt es immer, aber es sind zu wenig und vielleicht auch teilweise nicht kompetent. Und der Herr Rockenbauch zum Beispiel hat auch ein großes Plakat, er will die besten Leute in der Verwaltung haben. Also weil er sagt, die sind genervt, abgesehen davon, dass sie keine ordentlichen Büros haben, weil die Stadt ja alles verkauft hat. es gibt da einfach zu wenige und das will er ändern. Er will die Verwaltung einfach deutlich aufstocken an Zahlen, damit sich die Leute auch ernsthaft um Themen kümmern kann. Weil wenn so eine halbe Stelle sich um den Radverkehr kümmert, was soll die denn machen? Ja, da immer Land unter.
Ja. Das Problem ist halt auch, dass die...
Ja, du guckst mal wegen den Tarifen.
Ja, ja. TVÖD, ich habe mal nach öffentlicher Dienstverdienst gesucht und da steht zum Beispiel, wie viel verdient man mit TVÖD 13? da gab es nämlich in Köln auch, wir bleiben mal dabei, gab es jetzt ein Skandal, ist übertrieben, aber es gab... Es kamen Mauscheleien hoch. Es ist nämlich so, dass eine Amtschefin wollte Mitarbeiter behalten. Das ist leicht verkürzt jetzt gesagt. Und die haben aber gesagt, ja, wir hätten aber gerne mehr Geld, ne? Und die, ja, wäre schon, würde ich schon machen, aber ihr wisst ja, mit den Gehaltsstufen, die kriegt man irgendwie nach Alter und nach was weiß ich was. Und dann haben sie gesagt, passt auf, ihr schreibt einfach Überstunden auf. Und dann haben die Überstunden aufgeschrieben, pauschal. Und haben einfach angeblich die Woche dann meinetwegen 60 Stunden gearbeitet oder so. Und dann waren sie zufrieden. Also dann haben sie ein Gehalt bekommen, das weiß ich jetzt nicht, dass die für angemessen hielten, haben die Arbeit gemacht und waren zufrieden. Blöd nur, dass das halt auch Betrug ist, ne? Und dass das rauskam. Aber da kann man irgendwie wenig machen. Und da wird der neue Stuttgarter Oberbürgermeister wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, einfach Leute zu finden. Aber wer weiß, wenn er es hinkriegt,
ja, das weiß ich eben nicht. Also ich habe vor Jahren schon mal in einem Vortrag vom Herrn Knoflacher, Professor Knoflacher aus Wien, den wir ja auch schon mal besprochen haben, erfahren, dass einfach viel an den Bürgermeistern selbst hängt. Und die teilweise, so wie der Herr Trump das bewiesen hat, eine Gewalt haben, die sie vielleicht gar nicht ausnutzen immer. Und einfach zeigen sollen, wo es lang geht. Und wenn sie ein paar Leute haben, dass die sich auch schlau machen, wie kann man die Löhne erhöhen, meinetwegen, oder wie macht man das Arbeiten attraktiv, dass jemand zu uns kommen will und sich hauptamtlich um Wohnen, um Mobilität, um soziale Themen kümmern will.
Vielleicht finden sie ja auch tatsächlich junge Leute, denen es nicht nur ausschließlich um den Verdienst geht. Es ist ja, gibt ja so Untersuchungen immer wieder, was zum Beispiel Studien, Leuten, die ein Studium abschließen, wichtig ist. Und da gibt es ja noch ganz viele Faktoren außer dem Verdienst, die wichtig sind, ne? Ja. Und wenn sie zum Beispiel, wenn darum alles, da drumherum alles stimmt, wenn sie irgendwelche Vorzüge bekommen, was weiß ich, allein vielleicht irgendwie eine nette Wohnung, obwohl Köln auch nicht sehr viel besitzt. Die kaufen ein bisschen zurück in letzter Zeit. Oder auch sonst, wenn
Herr Stuttgart auch.
Wenn die Bedingungen drumherum stimmen, dann kann man vielleicht auch mit weniger Verdienst leben und sagt, okay, dann tue ich was fürs Gemeinwohl, für die Stadt und finde mich da wieder. Das kann man vielleicht auch hoffen, ne? Gibt vielleicht auch noch alte irgendwie Leute, die da drin sitzen, denen das nicht so wichtig ist, die halt dann einfach da ihre Zeit absitzen. Allerdings kenne ich in Köln auch aus das Büro des Radverkehrsbeauftragten. Das war auch immer extrem unterbesetzt und die haben dann aus irgendeinem Topf haben die Geld bekommen und haben Mitarbeiter einstellen können. Und zwar relativ viel. Also das ist vielleicht auch sowas, da braucht man jemanden, der weiß, wie man Fördertöpfe anzapft. Ja, ne?
Ja. Also, dann.
Achso, da gehst du dann nach unserer Aufzeichnung los und wählst?
Ja, nach dem Frühstück dann.
Okay.
Also. Jetzt habe ich noch ein was, weil ich habe nämlich neulich in der Taz gelesen. Mhm. Dass es jetzt eine Professorin für Radverkehr gibt. Mhm. Hast du das gelesen? Jana Kühl, kennst du die?
Nee, ich kenne die auch nicht persönlich. Und ich habe es nicht gelesen, obwohl du mir den Link wärmstens empfohlen hast. Tut mir leid, ich habe vielleicht dann irgendwie, da kommen wir noch dazu, meine Zeit mit irgendwelchem Design-Quatsch verbracht.
Ja, weil Design ist das eine und das andere ist eben dann das Leben und drumherum. Und weil auch ich persönlich oft angegriffen werde, ich selber fahre auch bei Rot durch Ampeln durch teilweise, also weil ich kann ich gestehen, eine gewisse Doppelmoral gegenüber dem der Straßenverkehrsordnung lebe. Ja, aber woher kommt es? Und die Frau Kühl, die bringt es gut auf den Punkt. Ich muss das mal gucken. Ich habe da den
ich mache den Link mal rein. Auf, ja.
Ja, genau. Weil sie sagt nämlich, also das ist nur ein Auszug davon, aber sie sagt und hat es gut erkannt, etliche Autofahrende und also da fragt die Taz, etliche Autofahrende und auch Fußgängerinnen sind sehr schlecht auf Radfahrende zu sprechen. Sind RadlerInnen mitunter nicht auch unangenehme VerkehrsteilnehmerInnen? Ja und nein. Ich fahre sehr viel Fahrrad und habe vielfach Situationen erlebt, in denen ich bepöbelt wurde, als ich darauf beharrte, bei Grün unversehrt über die Straße zu kommen. Es ist manchmal dieses eingebaute Recht auf Vorfahrt der Autofahrenden, das erschüttert wird. Es hat sich ein bisschen eingespielt, dass die Radfahrenden dann zum Feindbild werden. Es gibt aber wie unter den Autofahrenden leider auch rücksichtslose Radfahrende, die andere Leute belästigen oder gefährden. Andererseits entsteht, und das finde ich richtig, andererseits entsteht durch fehlende Radinfrastruktur eine gewisse Anarchie, kreuz und quer zu fahren. Das rührt aber auch daher, dass Radfahrende sich häufig gar nicht an Regeln halten können, weil es vielfach nicht funktioniert. Wenn der Radweg zu Ende ist oder sich eine Baustelle auf einem Radweg befindet, müssen sie reagieren. Das wird von Autofahrenden als anarchistisches Verhalten wahrgenommen. Wenn wir wirklich dazu kommen, dass der Radverkehr zunimmt, muss sich auch die Kultur des Radfahrens etwas ändern.
Ja.
Das habe ich neulich auch in dem Gespräch hier, bevor ich das gelesen habe, fast wortwörtlich aufgesagt, dass es einfach nicht geht. Du bist als Radfahrer und Fußgänger noch viel schlimmer, aber die Fußgänger haben den Vorteil, dass sie selten so schnell sind, dass sie irgendjemand gefährden. Ein Fußgänger gefährdet niemanden. Ein Radfahrer auf dem Gehweg gefährdet definitiv Leute. Und weil die da nichts verloren haben. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht ändert sich einfach auch durch die schiere Masse, die zu erhoffen ist an Radfahrern. Es gibt auch in Stuttgart mehr Fahrradfahrer mittlerweile.
Ja. Dann wechseln wir doch mal das Thema und gehen zu Fahrrädern, weil Fahrräder verkaufen sich ja wie geschnitten Brot, ne? Und ja. Das weißt du ja vielleicht auch in deiner Eigenschaft als kann man das überhaupt ich weiß ja gar nicht, ob die Leute wissen, was du so machst. Kann man das öffentlich sagen?
Also, wenn ich mich als Fahrradentwickler betätige
tagsüber. Ja, ja. Tagsüber, unter der Woche.
Never quit your daytime job. ja, das kann man schon sagen.
Und kriegst du da
deswegen,
was mit?
Deswegen kriege ich auch mit, dass die Einführung des neuen Apple iPhones ein bisschen die Lieferkette hemmt, weil Lieferungen von China, wo ja immer noch am meisten Fahrradkomponenten hergestellt werden, Arm und so, immer noch nicht so einfach sind. Corona hat viele Schwierigkeiten und wenn dann mal was geschwind geflogen werden muss oder sonst wie, dann hat sich da wohl Apple ein ziemlich großes Kontingent an Flügen gesichert.
Das haben die ja schon. Tim Cook ist ja da der jetzige Apple-Chef, der hat ja schon in seiner Eigenschaft als CFO oder so war er ja vorher. Und das ist ein unglaublicher, also der hat die Logistik auf Vordermann gebracht bei Apple. Und die haben ja tatsächlich, also in den ersten iPhone-Jahren haben die alle Flüge im Voraus zu einem bestimmten Zeitpunkt alles geblockt. Alles Apple. Und andere, ich hab jetzt gar nicht gewusst, dass ich das auf oder gar nicht dran gedacht, dass sich das auf andere Industrien auch auswirkt. Aber Fakt war, dass sie dass andere Smartphone-Anbieter nicht überhaupt keine Chance hatten, irgendwas zu liefern in die USA oder in andere Länder, weil die Flugzeuge voll waren von Apple.
Ja.
Und gibt's das in der Fahrradindustrie auch, dass zum Beispiel, doch, ich glaube, das gab's auch, oder? Dass zum Beispiel bestimmte Teile aufgekauft werden, sagen wir mal ganz einfach Ketten oder sowas. Also weil Apple zum Beispiel, dann ist ja so, dann sagen die, okay, zu einem Zulieferer, pass auf, wir nehmen deine, sagen wir mal, Kompass, deine Sensoren, bestimmte Sensoren. Aber da haben wir jetzt mal 2 Monate Exklusivität drauf oder so. Gibt's das beim Fahrradherstellern auch?
Das kann ich nicht sagen. Also es ist so, dass momentan ziemlich große Lieferzeiten herrschen bei Komponenten, also bei Shimano-Teilen oder irgendwelchen Federgabeln oder sonst wie, die einfach sehr begehrt sind, die jeder braucht zur Ausstattung seiner Räder. Da gibt es zum Teil sehr lange Lieferfristen.
Mhm.
Und ob die jetzt ein großer Hersteller zum Beispiel umgehen kann, weil er sagt, okay, dann ich war schlau genug und habe vor einem Jahr schon gesagt, ich nehme so und so viel 1.000 Stück oder B, liefer mir trotzdem, ich nehme mehr als der oder so, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Kann sein, also das ist ein politisches Geschäft auch da.
Naja, und einfach wirtschaftlich, ne? Ich meine.
Ja, es geht ums Geld verdienen, ja. Natürlich, klar.
Ja.
Jetzt machen wir mal weiter.
Wir haben ja jetzt die letzten Zeit, in letzter Zeit. Es gibt ja, geht ja Design, sagen wir mal, es gibt so Entwicklungen, die weitergehen, und da tut sich eigentlich, wenn man drauf guckt, ständig was in der Fahrradentwicklung und auch ja. Beim Design. Wir haben ja schon vor allem mit der Elektrifizierung ergeben sich Möglichkeiten und dass beim Fahrrad andere Formen zu verwenden zum Beispiel oder auch Notwendigkeiten, wenn es um Laden geht zum Beispiel. Und jetzt so in den letzten Wochen sind uns ein paar Sachen aufgefallen, ne? Irgendwie, wir schicken Sachen hin und her, zwischendurch bei Instagram posten wir was. Da gibt es übrigens dann zur Sendung auch wieder vielleicht dann eine Story, wo ihr die Bilder dazu sehen könnt. Und weiß gar nicht, womit fangen wir denn an?
Vielleicht, weil wir vorhin bei Amerika waren mit dem Fahrraddesign aus Amerika.
Ja.
Weil, ja, wie du schon sagtest, das gerade das E-Bike und dadurch auch der höhere Preis, ein bisschen eine längere Laufzeit am Markt und auch die Akzeptanz der Kunden, mehr Geld auszugeben und auch die Differenzierung, weil der Markt einfach rasend gewachsen ist, auch die Differenzierung zu anderen Herstellern, die führt teilweise einfach dazu, dass die Fahrräder auch oder die E-Bikes dann unterschiedlich aussehen, weil man will sich ja nicht nur, wie es anfangs war, vor 10, 8 Jahren, dass es halt ein Bosch-Rad gab und ein Panasonic oder so und jetzt irgendwie ein Bosch und Shimano, die da ziemlich aufgeholt haben. Oder vielleicht Yamaha noch oder so, dass man sich nicht allein mehr dadurch differenzieren kann und will, weil der Kunde eben, also so ein bisschen dieses Automotive-Denken schwappt da ein bisschen rüber. Also man engagiert sich im Design, weil man hat dadurch auch teilweise echten Nutzen, praktischen Nutzen und teilweise einfach auch eine Differenzierung. Mhm. Und es geht, weil beim E-Bike zum Beispiel im Gegensatz zum mechanischen Rad das Gewicht eine bisschen weniger relevante Rolle spielt.
Ja.
Soll zwar keine Tonne wiegen, aber eben, ja, da muss nicht um Gramm gefeilscht werden und deswegen kann man da ein bisschen mehr bieten. Und also übrigens nur so als witzigen Fun-Fact zum Gewicht. Neulich hat BMW sein neues E-Auto vorgestellt, X3 oder wie dieses Ding heißt.
Ja.
Und die haben ja schon ihren i3 heißt er, glaube ich, oder? Dieses E-Auto von BMW, das die schon seit 8 Jahren fertigen jetzt.
Das Schicke mit Carbonrahmen.
Ja, genau. Also das wird ja schon lang produziert und sie haben dann geschrieben in der Pressemitteilung für den X3, dass es gut ist, dass sie so lange gewartet haben mit dem X3, weil durch die Weiterentwicklung, die technische Weiterentwicklung, ist der nicht so schwer geworden, weil er wiegt nur 2,2 Tonnen.
2,2 Tonnen?
Süß, ne? Ja. Das ist wohl so ein Standard-SUV-Gewicht, also deutlich über 2 Tonnen. Neulich habe ich auch ab und zu flimmern ja bei mir irgendwelche Auto-E-Mobilitätsdinger rum und irgend so.
Oh, ganz kurz, kurz zum Vergleich, ja. BMW i3 Leergewicht, kennst du das?
Leergewicht i3, ich würde jetzt mal auf 1800 Kilo schätzen.
1345 Kilogramm.
Aha, ach so, doch so leicht.
Ja, und zulässiges Gesamtgewicht 1710. Und das vom X3 ist wahrscheinlich nur 100 Kilo höher als das Eigengewicht, ne? Weil das ist ja, kommt ja auch gern dazu, dass die 8 Tonnen wiegen und dann dürfen sie 8,1 insgesamt mitnehmen. Aber ja, wie viel? 2,2 Tonnen.
Ja,
nicht
ja.
Schlecht. Dazu noch einen kleinen Fun-Fact, weil ich mich nämlich mit langsamen Fahrzeugen beschäftigt habe in letzter Zeit. In Norwegen, ja, ist es Norwegen? Wo ist denn Oslo? Norwegen, ne? Also,
Oslo ist Norwegen.
In Norwegen wollte die Regierung ein Gesetz verabschieden, nachdem Jugendliche ab, ich weiß es nicht, 15 oder 16 Autos fahren dürfen, die auf 60 Stundenkilometer gedrosselt sind. Mhm. Ein großer Treiber dieser Bewegung waren Automobilhersteller. VW hat nämlich damit geworben, dass zum Beispiel der VW Touran oder wie heißt dieser kleine SUV? Halt so ein, weiß schon, so eine...
Tiguan,
ja. Tiguan. Dass das ja eigentlich ein optimales Auto wäre für Jugendliche, um dann mit 60 Stundenkilometern rumzufahren. Die EU hat das verboten. Danke, EU. Stell dir mal vor, ein 16-Jähriger mit einem Auto, das, ich weiß nicht, was der Tiguan wiegt, ich gehe mal davon auch aus, vielleicht so 1800 Kilo, oder wiegt bestimmt viel, so ein SUV. Und dann, da sind, selbst wenn die mit 60 fahren, ne, das ist eine Waffe. Okay, wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Ja, wir sind immer noch auf das Auto sozialisiert. Das ist das Problem.
Ich glaube, mit einem Citroën Ami, den wir ja schon mal besprochen haben, der nur, wie viel wiegt der mit Batterien? Ich glaube, 380 oder so mit Batterien. Können sie weniger Schaden anrichten, glaube ich. Fahren ja auch nicht keine 60, sondern nur 45. So.
Gut, wie ist denn das? In Holland gelten ja neue Höchstgeschwindigkeiten. 100 gilt jetzt in Holland auf Autobahnen.
Ja,
90 über Land. Und neulich habe ich was gelesen, dass sie in den Städten pauschal 30 einführen wollen.
Ja, habe ich auch gelesen, aber habe es dann, so gut ist mein Niederländisch noch nicht. Da gab es irgendwie einen Ausschnitt aus einer Parlamentssitzung. Das habe ich nicht verstanden. Und ich habe auch keinen Link dazu gefunden. Dann musste ich wieder irgendwas anderes arbeiten. Aber jedenfalls, ja.
Nee, da lassen wir uns so.
Aber das ist eine Entwicklung, die durchaus positiv ist. Und sicher auch, ja. Je mehr
dass ich geblitzt werde.
Bitte?
Da muss ich dann aufpassen, dass ich nicht geblitzt werde.
Mit dem Rad?
Mit dem Rad.
Ja. Ja, da kannst du jeden treffen, ja. So, gehen wir mal zurück zum Design, ja? Du hast eins entdeckt, von Toe. Ein Designer, Tony Ellsworth, den ich nicht kannte vorher, der jetzt irgendwie ein E-Bike vorstellt.
Ja, genau. Tony Ellsworth hat vor 91 oder so schon angefangen, also zum Anfang des echten Mountainbikes oder sowas. Also war von Anfang an dabei und hat auch vollgefederte Räder und solche Sachen, hat technisch ziemlich viel vorangebracht. Hauptsächlich im Sport. Er hat dann versucht, unter seiner Marke Ellsworth, die auch irgendwie so ein bisschen Alltagsräder zu machen. Ich habe vor vielen Jahren mal was gesehen. Da hat er eine damals noch Novinci, jetzt in Violo-Narbe in irgendein Rad gebaut. Also so eine stufenlose Getriebenarbe. Und die Amerikaner sind ja nicht so mit Getriebenarben. Und da hat er so angefangen damit. Und jetzt ist es so, dass er wohl seine Firma verkauft hat, ich weiß nicht, wem sie gehört, und sich um E-Bikes kümmert. Mhm. Und E-Bikes, so wie man sie sich nicht vorstellen konnte bisher, oder ich. Also ich hat öfter schon mal überlegt, so amerikanische E-Bikes und so, weil wir kennen ja nur die Ursprünge und die sind einfach in Japan oder Europa.
Ja.
Und der Amerikaner, der baut halt einfach Heckflossen ran, ne, an das Ding. Also so finde ich, dass das ist ein Rad zum Posen, was er da gebaut hat.
Ja.
Das kann nichts. Also du sitzt mit wem drauf, okay, gut. Und es leuchtet vorne und hinten so ein bisschen. Es ist so eher für Sunny States gebaut, also Schutzbleche hat's. Aber also das ist ein Alibi. Es ist einfach nur irgendwie eine elektrische Karre zum Cruisen.
Ja, mit
und dann war das eine Woche später oder zwei Wochen später hat Harley sein neues Rad vorgestellt. Beziehungsweise Harley Davidson.
Ja, du siehst, ich habe einen Link aufgemacht, siehst du?
Ja, genau. Und ich meine, das ist nichts anderes. Das ist auch ein Rad zum Posen. Es kann nichts, hat im Gegensatz zum, also das Ellsworth hat ja so eine peinliche Parkstütze. Hast vielleicht schon wieder verdrängt, Hans, dass man da wer sich auf der Webseite rumtreibt, der sieht, dass man aus dem Pedal das Pedal so umklappen kann, dass es eine Parkstütze
wird. Oh also ja. Wo ist denn die
schon Website? Wieder verdrängt.
Ja.
Ne? Ich weiß es nicht. Also es ist ja so, dass das Ellsworth...
Ach, bei Indiegogo gibt es das, ne?
Er hat so einen leicht überflüssigen Hinterbau-Design um des Designs willen.
Ja.
Und ist allerdings World's Most Advanced natürlich, ne? Das ist klar. Und das Harley-Davidson-Rad, das sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber kann nicht viel mehr. Also tatsächlich kannst nichts, außer je nachdem, wie man sieht, gut aussehen.
Und ja, aber das reicht ja. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es so sehr retro ist, aber vielleicht passt es zur Marke Harley. Es ist, natürlich hat es auch keine Schutzbleche dran. Komisch, dass, also.
Ja, das hatte ja die Serial Number One auch nicht. Ne?
Ach so, danach stimmt. Ist
es ja benannt.
Ja, nach dem, ja, ja.
Nach dem ersten Harley-Davidson-Fahrrad. Das ist natürlich, kann man machen. Also es wird sicher Leute geben, die das dann kaufen mit den weißen Reifen und so. Ja, in Ordnung. Aber es kann halt nichts. Es hat keine Schaltung. Es hat nichts. Und eben nicht mal eine Parkstütze. Also ist ja auch mit so einem großen, mit so einer großen Motorrad-Poser-Stütze abgebildet auf den Fotos. Also es hat schon ein bisschen was, aber es ist noch keine neue Mobilität, sage ich mal.
Nee, allerdings war ja in den USA, da hat sich jetzt auch noch was ergeben, was sich vielleicht auch durchaus auf die Welt auswirken kann. World's First. Also in den USA sind ja jetzt E-Bikes reguliert. Ist reguliert das richtige Wort? Oder sie sind in der Gesetzgebung geregelt, und zwar USA.
Sie sind kein
USA-weit gibt es, ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe ist, also ob das dann also irgendwie muss das dann von den Staaten, von den Bundesstaaten umgesetzt werden, dass Pedelecs so wie in Europa als Fahrräder gelten. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, ja. So ungefähr ist es. Also es sind jetzt keine Motorfahrzeuge mehr, sondern Fahrräder. Ich weiß nicht, ob sie sich auf eine einheitliche Geschwindigkeit einigen konnten.
Ich glaube, es gibt irgendwie drei verschiedene Klassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und eine davon ist eben quasi so ähnlich wie bei uns, Pedelec. Und ich denke, es sind 20 Meilen dann. Und eben Antrieb. Und das hat, also in den USA ist ja das Rad immer noch hauptsächlich ein Sportgerät. Aber es wirkt sich halt sehr, sehr weit aus, dass man ab jetzt quasi mit E-Bikes auch in den Wald darf. Was halt vorher nicht ja, möglich und erlaubt war. Für die Deutschen, die ein S-Pedelec haben, na, ihr dürft offiziell auch nicht in den Wald. Aber das ist ja wieder eine andere Sache. So, jetzt haben wir zwei, also das eine, vielleicht noch mal zurück zu dem komischen, ich habe schon wieder vergessen, Radiant heißt's, ne? Das ist dieses Radiant-Rad, ne, von dem Ellsworth. Mhm. Ja. Most advanced for commuting and cruising. Du siehst hier, also diese Parkstütze ist wirklich schlimm. Das ist vielleicht, um den an die zuhören, eine kleine Erklärung. Das ist, man macht das linke Pedal nach unten. Und kann dann, also auf dem Bild wird es mit der Hand gemacht, aber ich glaube, es geht auch mit dem Fuß, kann aus dem Pedal quasi den Käfig, also die Trittfläche, nach unten klappen, und auf der stützt sich dann das Fahrrad seitlich ab. Das ist eine interessante Idee. Das Fahrrad wiegt ja mindestens 20 Kilo, wiegt das bestimmt, ne? Und
also drunter glaube ich nicht, dass es kommt auch, es ist zwar aus Carbon gefertigt, Wahnsinn, NASA und alles, aber
ach, die waren auch dabei?
Trotzdem immer. Also behaupte ich jetzt mal.
Ja.
Aber auf jeden Fall wird das Ding nicht weniger als 20 Kilo wiegen, und das muss ich dann auf dem bisschen Blech abstützen, das ja auch je nachdem dreckig ist, wo du
ja
die Hand ranfassen musst. Das ist,
also, aber das sind so, drunter steht dann Eye-Catching zum Beispiel und what a frame it is. Also schaut euch das einfach an. Aber das ist irgendwie so ein Schema, das anscheinend bei Kickstarter und Indiegogo, das da zieht, ne? Dass einfach Designs, die anders sind, plus niedriger Preis. Und ich glaube, das macht auch sehr viel aus. Ne? Gehen wir mal weiter zum.
Weil das niedrig ist natürlich relativ. Ne? Also das kostet trotzdem 5.000 Dollar, so ein Ding.
Ach so, bei dem, ja. Oder? Aber bei anderen kommt.
Nee, stimmt gar nicht. Nee, 3.000.
Ja.
Aber egal.
Und dann haben wir ja noch andere, zum Beispiel das O-Bike, das du gesehen hast, ne?
Oh ja.
Dass man das nicht aus den USA kommt, hier siehst du es mal, kann man auch, glaube ich, bei Indiegogo oder sonst irgendwo mitfinanzieren und dann. Auch?
Es gibt ja noch anderes, Revo, genau.
Es gibt hier das Revo und der Hammer ist, da wird so viel Geld eingesammelt, die haben 1,248 Millionen Euro eingesammelt von insgesamt 871 Leuten und ich sag dir, dass die, also in 15 Minuten waren die 200% gefundet. Also das ist eine Erfolgsgeschichte, die das Rad nicht verdient hat.
Weil nee, weiß Gott nicht, weil das ist ja ein riesiges Monsterrad und dann hat es diese erbärmlichen kleinen Bremsen. Also allein deswegen ist es doch eigentlich schon No-Go.
Also aber anscheinend, und das ist aber daran. Man merkt, und das ist möglicherweise, das richtet sich nicht an Leute, die sich mit Fahrrädern beschäftigen, nicht an Leute, die schon mal eins gefahren haben, sondern das sind Leute, die sagen, boah, das, also die kennen das auch nicht und die sagen ja irgendwie, boah, da sind coole Sachen dran, was ohne Speichen, weil das ist nämlich das Besondere an dem Rad, das ist hubless. Style, Security and Safety for the Modern Urban Cyclist steht da drin. Ich muss mir mal kurz notieren.
Du kannst ja auch eine Tasche ins Rad reinhängen.
Wie, eine Tasche ins Rad reinhängen?
Hier, wir fahren mal ein bisschen nach unten. Da kannst du ein kleines, so in der Größe wie ein Hip-Bag, kannst eine Tasche in das Rad reinhängen. Also,
wie weit muss ich denn da nach unten? Detachable Battery. Auch interessant. Die Batterie ist ganz oben, also da quasi wie am Tank. Und wir wissen ja, dass das super ist, wenn Batterie sehr hoch oben untergebracht ist, ne? Von wegen Schwerpunkt und so. Und aber dann hat sie, also was auch noch irgendwo in der Beschreibung war, ticks all the boxes drin. Also wichtig ist, smarte Funktionen, ja. Mhm. Also und das hier hat einen Fingerprint-Reader zum Anschalten und anscheinend sind Blinker auch noch dran. Oh. Wo ja, ist die?
Es ist ja, schon
und,
so, dass ne.
Und dann sind da sind so Gadgets dran, also zum Beispiel Licht vorne in diesem Hubless Wheel ist vorne quasi da läuft ein Reifen, läuft quasi um ein Rad, das festgemacht ist, oder um eine runde Schiene. Und in der befindet sich vorne halt eine Lampe, so ein LED-Ring. Ne? Und das ist alles auf Bling und anders ausgerichtet, aber anders sein um des anders sein Willens. Und ich meine, wir wissen, wir machen eine Sondersendung, ich sammle schon, ne? Auch bei Pinterest. Wenn du nach Hubless Wheel guckst, da findest du so viel, das ist unglaublich. Und das ist eigentlich immer so Designer-Scheiß, ne? Also das ist quasi, die Zukunft wurde ja schon in den 1980ern Jahren als namenlos designt. Wenn irgendwie auf einem Genfer Salon ein Auto ausgestellt war, das irgendwie besonders Aufsehen erregen sollte, wo die Leute mit Kameras hingehen sollten, dann haben die schon gewonnen, wenn sie irgendwie keine Narben hatten. Und so ist es bei dem. Und ich befürchte halt, dass das Ding ja, dass es nicht funktionieren wird, ne? Und dass die Leute entweder auf ihren Kosten sitzen bleiben oder dass sie einen Scheiß bekommen, ne?
Also,
und dazu kommt, das ist ja dir aufgefallen, dass da eine piefige Felgenbremse dran ist. Ne? Also so eine, ich zoome, das ist eine Weinmann-Seitenzugbremse. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller die ist. Ne? Wahnsinn.
Die kostet wahrscheinlich 3 Euro. Aber na, und es ist halt ein bisschen dieses Poser-Ding. Und
ja,
darauf fahren die ab. Die sind es von ihren Autos gewohnt, Gadgets erstmal. Hm. Und der.
Und was bei dem, Radiant, was bei ja dem ganz auch wichtig ist, du kannst ja, bei dem hier kannst du tatsächlich auch hier das deutsche T3N, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist eine Zeitschrift mal gewesen, die sich so mit Internet- und Websachen beschäftigt hat. Und mittlerweile wollen sie so zum Tech-Portal werden und die feiern alles, was irgendwie elektrisch ist, ab. Ne?
Aber und unreflektiert.
Unreflektiert, ne? Unreflektiert. Und da steht, dieses geile Rad, jetzt mal vereinfacht, kostet nur 2000 Euro. So. Und das ist schon so ein Preis. Und ich verstehe das auch, weil für viele Leute, auch für mich, ist 2000 Euro nicht wenig Geld. Und wenn sie noch nie ein Fahrrad besessen haben und noch nie ein E-Bike besessen haben, dann können sie möglicherweise mit dem Preis leben. Und deswegen verkaufen sich ja auch die Van Moof und Cowboy-Räder so gut, weil die eben den Preis haben, ne? Weil 5.000 Euro gibt es nicht so einfach aus, ne? Und 5.000 Euro musst halt zahlen, wenn du in einen Fahrradladen gehst und dort nach einem E-Bike suchst. Oder sagen wir 3,5 oder so. Oder vielleicht bei irgendwelchen
Massenrädern. Ich meine, das Leasing macht es einfacher mittlerweile alles. Und Diensträder und so, das hilft schon.
Ja, trotzdem.
Aber trotzdem, es ist eine andere Nummer. Da ist man, okay, knappe 2000 überlegst, ja, nehme ich mit. Und sieht geil aus, dass das Ding scheiße fährt unter Umständen und kaum bremst und natürlich wegen dieser elenden Bremsen auch dünne Reifchen hat, wo du dir dann irgendwie am nächsten Gehsteig einen Platten holst. Also die Sachen, wobei es hält ja Treppenabfahrten aus, habe ich gesehen.
Ja, aber wer weiß, wie oft, ne?
Es ist egal. Also, ja, das ist ein bisschen schade. Aber, und dass dafür Geld verbrannt wird. Aber was soll man da machen? Du kannst die Leute nicht, denen ist nicht zu helfen in dem Fall.
Nee. Ja, da müssen sie selbst durch. Ich meine, es gab ja, aber es gibt ja auch andere Sachen. Und dann haben wir noch eins, also wir haben jetzt
Das ist spannend.
Ja, ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr bei der Eurobike gesehen hast. Das war das Asphalt, hieß das.
Hab ich gesehen, ja.
Hat einen Award gewonnen bei Eurobike irgendwie Startup Award oder sowas. Und danach haben wir jetzt irgendwie nicht mehr so viel von denen gehört, oder? Also, und da,
ja,
da
haben wir. Ich muss ehrlich sagen, mir war es auch ein bisschen wurscht.
Ja, weil es war jetzt irgendwie nichts super Besonderes. War das, was halt, es ist ein relativ schlichtes, sagen wir mal fast elegantes Rad, das aussieht wie ein klassisches Fahrrad, Diamantrahmen. Und das Besondere daran ist, dass es zwei Batterien hat, eine im Unterrohr und eine im Sattelrohr. Und das Sattelrohr, die im Sattelrohr kann man rausnehmen, glaube ich, oder? Quasi das Sattelrohr ist die Batterie.
Genau.
Das Ding ist relativ sportlich. Vielleicht interessiert es mich, hat es mich auch deshalb nicht so sehr interessiert. Aber okay, also das ist auch so ein Rad, mit dem sich durchaus jemand sagen kann, hier, ich hab ein State-of-the-Art E-Bike, ne, das nicht so aussieht wie ein Pummel-E-Bike, sondern halt rassig, schnittig. So, und aber hinter den Kulissen haben die anscheinend, die von Asphalt, mit mit dem Mercedes irgendwie Formel 1 Team oder mit einem Lizenznehmer, der von Mercedes kooperiert, die das Rad als quasi Mercedes unter dem Namen Mercedes-Benz, weiß gar nicht, AMG oder so, herstellen wollten. Ne? Mhm. Und dann kam aber, das war irgendwie Ende letzten Jahres und dann Anfang, man kann das nachlesen, ich habe einen Link auch in den Shownotes, und dann kam aber irgendwie Corona dazu, und dann haben die Leute von Asphalt aus der Schweiz, sind die, haben dann irgendwie vor, wann war denn das, vor einem Monat oder so, haben sie eine Pressemitteilung bekommen, dass in Australien beim Formel 1 Grand Prix ein neues Rad unter dem Namen Mercedes-Benz vorgestellt wurde. Und es sah exakt so aus wie ihres. Und sogar in der Pressemitteilung waren Bilder drin, die sie gemacht haben. Und es hat sich aber niemand mit ihnen darüber ausgetauscht. Sie haben auch keine Lizenzen oder Gebühren oder sonst irgendwas dafür bekommen. Also das ist frech und das kann halt passieren, ne? Anscheinend. Also das so dreist, also das mag vielleicht anfangs vielleicht ein bisschen unbeabsichtigt gewesen sein. Oh Mist, jetzt kann man irgendwie wenig, irgendwie funktioniert nicht mehr so mit dem Kontakt mit Corona und so. Und dann hat sich das aber anscheinend verselbstständigt, dass sich einfach die das kopiert haben, nicht mehr darum gekümmert haben. Und gedacht, ach, das machen wir ohne die, ne? Also das ist.
Also hier steht auf der offiziellen Daimler-Seite, da steht, dass ab November in Zusammenarbeit mit N-Plus-Bikes sind ab November 2020 die offiziell lizenzierten Mercedes-Benz EQ Formula E Team E-Bikes erhältlich.
Ah ja, genau, Formula E. Ja, und diese Firma N-Plus-Bikes, das ist eben, die haben eine Lizenz von Mercedes-Benz, also quasi. Die dürfen Mercedes-Benz auf ihre Räder draufschreiben und die haben das Asphalt-Bike einfach schlicht kopiert.
Ja, also, aber wirklich sowas von hemmungslos. Mhm. Das ist schon beeindruckend.
Ja.
Es ist ja bekannt und ist auch okay. So ein Autohersteller, der baut Autos. Und keine Fahrräder. Mhm. Bisher haben sich nur sehr wenige ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Smart hatte da mal ordentlich Lehrgeld bezahlt. Und sonst gibt es natürlich viele, wo dann der Name einfach draufsteht. Du hast vielleicht auch das neue Malaguti-Fahrrad gesehen.
Ja, also und auch von GasGas habe ich gesehen. Sämtliche
ja,
Marken.
Ja, Malaguti. Also Namen mit einer Historie, mit einer Motorhistorie, ja. Ducati, GasGas, Malaguti und dann natürlich auch Autofirmen. Mhm. Und die haben auch in ihren dann meistens, wie auch immer sie heißen, Selection, Lifestyle oder Zubehör, gibt es natürlich Räder, wo dann Mercedes draufsteht, Porsche draufsteht, Opel, Fiat, wie auch immer. Und Porsche hat ein neues vorgestellt auch, in typischer Automotive-Manier, getarnt.
Mit Gaffer-Tape abgeklebt.
Ja, also wirklich so derbe hässlich wie irgendwie der neue Panamera oder in dem Fall elektrisch dann Tiguan oder Nee, der heißt nicht Tiguan, Taycan. Mhm. Irgendwie abgeklebt ist, so dass man sieht, oh, wichtig, wichtig. Egal, Porsche macht aber da keinen Wirbel. Die lassen seit Jahren ihre Räder oder beziehen seit Jahren ihre Fahrräder von ADP. ADP kennen vielleicht nicht alle hier. Das ist die Engineering-Firma, die über Rotwild quasi sitzt oder unter, also wie auch immer es begonnen hat. Rotwild ist die Marke und ADP ist der Dienstleister. Die machen zum Beispiel auch ziemlich erfolgreich für die ZEG-Fahrräder.
Mhm. Welche denn nur zum Beispiel? E-Bikes.
Ja, dieses Monster da. Die haben ja Lutz Schäffer.
Ach, dieses Bulls-Ding. Also Mountainbike.
Ja, ja.
E-Mountainbike. Mhm.
Mhm. Ja, ja, dieses E-Mountainbike mit riesigen Akkus und die haben ja diesen neuen, ich glaube, 2.0 Standard eingeführt, weil das die Rohre einfach zu dick waren. 2.0 Steuersatz bei dem, ja, ich glaube, Bulls. Ja. Mhm. Also da machen die ziemlich viel und dann eben für Porsche, für AMG auch. Also AMG hatte mal auch irgendwas zu einem Rad, gab es dann vielleicht auch eins dazu, mit damals noch Brose-Antrieben, aber scheinbar ist ADP bzw. Rotwild auf Shimano gewechselt. Deswegen hat auch das Porsche-Rad einen Shimano-Motor. Und peinlicherweise also ich finde es echt daneben, aber das ist egal. Also, weil ich habe das Bild gesehen im Downtown E-Bike-Magazin.
Ja.
Kanntest du das, Hans?
Ja, ja.
Also die machen ja in der Verlagsgruppe, nenne ich es mal, die machen ja E-Mountainbike und dann das Downtown, dann haben sie Gravel oder unsere Sachen, weiß ich gar nicht genau. Also machen ziemlich viel und auch schöne Berichte. Aber anscheinend hatte Porsche an dem Tag nur, oder sie wollten das Ganze irgendwie sportlich darstellen, dann haben sie das Ding auf ein Dach von einem Elfer gesetzt. Und niemand setzt doch ein E-Bike auf ein Autodach obendrauf, oder? Mal ernsthaft.
Also ich würde so schnell wie möglich überholen, wenn so ein Auto vor mir wäre auf der Autobahn. Also dieses Bild sieht schon so gefährlich aus. Ich hoffe, dass der Dachträger das aushält. Also dass das ja sicher ist. Ne? Ansonsten.
Und die meisten Leute, die dann sowas haben, die kaufen sich doch dann eh gleich noch, wenn sie einen Elfer haben, die haben Geld genug, die können sich dann auch einen Macan holen oder einen Cayenne noch zusätzlich, wo sie eine Anhängerkupplung haben, weil eine Anhängerkupplung ist für den Elfer nicht erhältlich. Das gibt's nicht.
Aber es gibt doch auch so Heckträger, die keine Anhängerkupplung brauchen, oder?
Ja, aber die brauchen ja dann eine Heckklappe vom VW-Bus. Ja. Nee, das geht nicht. Das okay. Kann er beim Elfer nicht machen. Und dann liegt es ja drauf, weil der ist ja schon sehr flach. Also das ist schon schwierig, finde ich. Vor allem brauchen wir da nicht ins Detail gehen. Aber
und ach so, was noch dazu kommt, du musst ja, also das daran habe ich jetzt erst gedacht, du musst das Ding ja da hochheben, ne?
Ja, eben.
Da gibt's aber, ich habe aber gesehen, ich glaube, es gibt auch irgendwie so Dachträger, die sowas unterstützend haben, also quasi so.
Mit so einem Gelenk.
Ja, die kannst du so quasi so ein bisschen nach unten holen und dann machst das Rad fest und dann schiebst es quasi nach oben. Also das geht schon und ja. Ich hoffe halt immer, dass das hält, wenn so jemand vor mir fährt. Ne? Bei den hinten dran habe ich relativ wenig Bedenken.
Die Dinger, die sind tatsächlich sehr, sehr robust und solide gemacht. Also das ist echt beeindruckend, was sich da getan hat, wenn man schon Automobile verwendet und das Zeug halt nicht innen reinstellt, sondern außen. Also das Zeug funktioniert gut und robust. Da kann man auch mal eine Weile dahinter herfahren, ohne Angst zu haben, dass es runterkommt. Ja. Aber vom Elfer, hör mal, du hast da oben dein Ding drauf, dein Fahrrad. Und dann tippst man aufs Gas und wischt der Arsch weg. Also, Quatsch. Okay, auf jeden Fall das Ding, das Rad, das wird sicher nicht schlecht werden. Es ist ein ADP. Ich habe auch einen Link zur ADP-Seite rein, weil die haben ihr Programm ein bisschen aufgefrischt, weil sie ja eben Shimano-Motoren jetzt verwenden. Der EP8, der wird ja gefeiert, sage ich mal, als super-duper Antrieb. Und warum nicht den nehmen? Mhm. Also das Rad wird sicher okay werden, wahrscheinlich ein Carbonrahmen. Also, aber wenn man es so sieht, so neben den Klebern, die da drüber gezogen sind, Schwingentechnik, ist alles original übernommen. Ist auch nichts dagegen einzuwenden. Nee. Machen die auch kein Geheimnis draus. Und das nur dazu, wie es auch geht, dass man nicht unbedingt die Sachen klauen muss. Das ist schon peinlich.
Pass auf, ich habe noch was Neues, weil wir ja, also es, weil es ja darum geht, einfach neue Leute auch aufs Rad zu bringen, nicht nur den Leuten, die schon N+1 Räder zu Hause haben, noch eins zu verkaufen, ne? Viele mögen ja dann, fühlen sich ja immer noch unsicher oder werden irgendwie, denen wird, ja, egal wer, wo es herkommt, denen wird gesagt, du brauchst einen Helm, ne? Und siehst du den? Siehst du den Helm hier?
Ja.
Und da gibt es ja auch verschiedene, da gibt es neue Konzepte. Und wenn du einen Helm mitnimmst, wenn du einen Helm hast, dann ist halt irgendwie, ja, der, wenn du nicht auf dem Rad bist, dann baumelt der halt irgendwo rum. Ne? Jetzt am Roller, so an so einem Motorroller, so Vespa-artig, ne? Da hast du ja mittlerweile oft ein Fach unter der Sitzbank, wo du den Helm reinschmeißen kannst. Oder viele haben halt Top-Cases drauf, da passt dann der Helm rein. Aber auf dem Fahrrad hast du das ja selten. Ne? Und jetzt einfach einen Helm ans Fahrrad zu hängen, wenn du das abstellst, das geht ja nicht. Ne? Also der wird nass oder jemand pinkelt drauf oder wird abgeschnitten, also das kann man nicht machen. Und darum gibt es ja schon seit längerem so unterschiedliche Helme, die man falten kann. Ja. Ne? Und nachdem es den zum Brooks Aufblasen noch nicht gibt, also man das...
Hat nicht Brooks auch so ein Ding, Hans, der sich irgendwie so ineinander schiebt?
Doch, der geht, ich mache den mal hier auf, da gibt es so Bilder. Ich mache mal hier ein Bild auf. Ja, der lässt sich so seitlich, der siehst du den?
Ja, ja.
Brooks JB Special heißt der.
Also es gibt da zwei sogar. Einen horizontalen und einen vertikal faltbar irgendwie. Aber egal. Es gibt sowas.
Ne? Ja, also es gibt verschiedene Konzepte, eben wie du sagst, also es gibt welche, die sehen dann aus wie früher diese Sturzringe von diese Leder, diese Lederhütchen, die Rennradfahrer auf hatten. Und die kann man dann zum Beispiel so seitlich zusammenschieben. Und dann gibt es welche, die man wie so es gibt so Schüsseln, glaube ich, auch, die man platzsparend verpacken kann, indem man so die Ringe ineinander schiebt. Sowas gibt es noch.
Ja, ja, ja,
genau. Und dann gibt es natürlich den Höfting Airbag. Wenn es darum geht, eben Platz zu sparen, wobei ich nicht genau weiß, na gut, den kann man dann auch in eine Tasche reinpacken. Und jetzt gibt es noch ein neues Konzept, das so halb neu ist. Und das ist nämlich so ein weicher Helm. Mhm. Mhm. Der erinnert mich an die Mütze, die ich irgendwo noch rumliegen habe aus der Schweiz. Kennst du die noch? Wollmützen.
Ach, die aus dem, hatte die auch so ein Tempurmaterial?
Ja, drin? Ja, so ein sich selbst verhärtendes Material.
Ja, dieses Material, kannst du dich erinnern, das gab es vor 30 Jahren, als wir das erste Downhill-Rennen gefahren sind.
Ja.
Da gab es da Protektoren davon.
Genau, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das exakt das Gleiche ist. Jedenfalls das Prinzip ist das, dass sich das verhärtet, wenn du wenn du drauf fällst und den Druck auch verteilen soll. Und die, also jetzt gibt es einen neuen, der heißt Newton Rider, ein Helm, ich glaube, aus Berlin, würde ich mal sagen.
Dänemark, dachte ich doch, oder?
Echt? Ach so, Mist. Weiß ich nicht. Da siehst du mal, so gut habe ich da aufgepasst. Ach so, Kickstarter. Gibt es natürlich auch bei Kickstarter. Hat aber noch nicht sein Funding-Ziel erreicht. 28 Tage bleiben noch. A Danish Company, okay, Dänemark. Okay, aber Dänemark, ne, wissen wir ja, Bang & Olufsen und so. ja, muss da fallen, wenn man davon spricht. Ne? Ich habe später noch einen.
Ja. Gibt es die noch, Bang & Olufsen?
Ja, die gibt es noch. Die machen immer noch unglaublich teure Anlagen und sowas und Fernseher. Mhm. Also jedenfalls ist es ein weicher Falthelm. Mhm. Der Helm nutzt wohl neue Kunststofftechniken, die ich gestehe, nicht so genau durchgelesen habe, aber die weiterentwickelt sind als die Materialien, die wir kennen. Also diesen, ich weiß nicht, was es ist, so ein Memory-Schaum.
Also was ja sowas. Uns zum Beispiel, was uns im Gegensatz zur TN3 oder wie auch immer als Profi-Journalismus unterscheiden lässt, ist, wenn wir von was keine Ahnung haben und drüber sprechen, dann geben wir es zu.
Ja.
Aber trotzdem interessant, dieses Thema. Das ist natürlich so irgendwie, einen Helm dabei zu haben, ist immer ein bisschen lästig. Also ich bin gestern seit langem mal wieder ein Stück ohne Helm gefahren. Also echt nur ein Rad kurz ausprobieren, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder sowas. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt. Mhm. Auch wenn es ein langweiliges Damenrad ist oder sonst wie, ich finde es irgendwie toller mit einem Helm. Und beneide da manchmal auch die Rollerfahrer, dass die so ein großes Fach haben für ihren Helm zum Reintun.
Wer weiß, vielleicht kommt bei, das ja. Ne?
Also, bei Lastenrädern ist es ja einfacher, ne? Aber auch da ist es nicht wirklich vorgesehen bisher im
Package. Also das wäre, also bei den E-Scootern tut sich da ja einiges. Ne? Also manche haben schon Fächer dran. Also dass sie Roller, dass du quasi einen Helm direkt am Roller montiert hast, in einem wasserfesten Fach auch. Und hier, das ist allerdings wirklich eine ganz gute Sache, die sie haben. Die haben nämlich einen Chip in dem Helm integriert, ist klar, warum nicht, ne? Und der soll nämlich, der soll helfen, das Aufsetzen zu fördern, sodass du, auch eine Idee, diesen kleinen faltbaren Helm bietet sich ja an, dann zum Beispiel für Leihfahrräder oder Scooter, vor allem, weil er nämlich nicht belüftet ist, also deswegen sollte man sich vielleicht nicht so arg anstrengen mit dem Ding, weil es ist einfach eine dichte Mütze, das muss man auch mal sehen, außer sie haben für mich unsichtbar Lüftungskanäle eingebaut, kann ich aber nicht sehen, also du hast einen E-Scooter zum Beispiel oder ein E-Bike, die ja auch immer häufiger verliehen werden. Und da kannst du dann sagen, okay, da ist ein Chip im Helm drin. Wenn jemand den aufsetzt, dann, ganz streng wäre es, erst dann dürfen sie fahren damit. Oder ein bisschen freundlicher, dann kostet es meinetwegen weniger, zum Beispiel. Also um quasi das zu fördern, zu unterstützen. Das finde ich eine ganz, ganz gute Sache. Ne?
Ja, ja.
Dann gibt es ja Also gerade.
Ich bezweifle, dass der Newton-Helm sich durchsetzen wird, zumindest der, weil, wobei er ist natürlich auch noch am Anfang, aber er ist schon ein bisschen ein modisches Statement, auch das ganze Ding, das muss man sagen. Also.
Ja, das liegt auch daran, an den Fotos, die sie gemacht haben. Ne? Also, ich glaube, das sieht wirklich doof aus, wenn man den aufhat. Diese Mütze, die ich glaube, ich besitze die immer noch aus der Schweiz. Ich muss mal gucken, wie die heißt. Irgendwie so eine Soft-Shell war das auch. Und damit,
ich erinnere mich, war so eine Wollmütze, oder?
Ja, war eine Wollmütze.
Oder so ein Bunny.
Das war eine Wollmütze quasi mit einer Strippe unten dran, weil das Ding darf ja nicht runterfallen vom Kopf. Mhm. Und mir wurde gesagt, dass ich damit aussehe wie ein herausgefordertes Kind. Oder
wie ein was?
Wie ein herausgefordertes Kind oder ein um das Wort behindert zu vermeiden. Also eher so, das war dann, das Ding sah eher so aus.
Müssen Sie das tragen?
Ja, das sah eher aus wie so ein Helm, den man aufsetzt, wenn man wegen spastischer Lähmungen Angst haben muss, sich zu verletzen. So in der Art. Hm. Und das ist vielleicht auch bei dem Newton-Helm so. Was beim Newton kommt noch dazu, wenn man den so aussieht, hat er durch diese Furchen, die da drin sind, ihr müsst euch mal die Bilder angucken, hat er ja sowas wie so, hat sowas Gehirnmäßiges, finde ich. Findest
ja,
nicht?
Ja.
Kann schon
auch Absicht sein,
ne? Hirn mit Basketball gemischt, ja, aber weil ich will ja kein Hirn aufsetzen. Muss ich nicht. Okay, dann warten wir mal, was sich da noch tut. Ich bin ja pro aufblasbar. Ich warte mal auf den. Der hat einen ganz, ganz coolen Eindruck auf mich gemacht. Mhm. So, wollen wir weitergehen im Text?
Ja, unbedingt.
Ja, also bei E-Scootern tut sich ja, und die haben ja wieder Oberwasser, es gibt ja, also das gibt ja wieder Geld und immer mehr, kennst du den Hersteller Okai? Sagt dir der was?
Nee.
Der stellt ziemlich viele E-Scooter her für Verleiher, zum Beispiel für, ich glaube, die von Tier werden von denen gebaut und die von Dot. Und gestern war ich einkaufen, wir sind zu Fuß losgelaufen von Köln aus der Nordstadt in die Südstadt, weil, pass auf, wir mussten zum Metzger. Und es gibt einen Metzger.
Ah, ich erinnere mich an den Metzger.
Ja, und der hat zwei Filialen, eine bei uns und eine in der Südstadt. Das ist ungefähr, weiß ich nicht, ein paar Kilometer entfernt. Bei uns ist samstags eine Schlange, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die sehr lang ist. Also sagen wir mal 50 Meter oder so. Da kann man sich dann reinstellen, eine halbe Stunde warten oder so und kommt dann dran. Und dann haben wir gedacht, nö, bevor wir uns da anstellen, laufen wir zu der anderen Filiale, weil ja schönes Wetter war, und kommen da quasi sofort dran, weil es tatsächlich so ist. In der Straße, in der dort ist, gibt es nämlich noch drei andere Metzger und deswegen verteilt sich das vielleicht eher. So, und dann waren wir aber irgendwie noch einkaufen und ich hatte zwei schwere Taschen und dann habe ich gesagt, oh nee, mit denen laufe ich nicht zurück. Ne? Und dann habe ich mir einen Roller genommen und habe die zwei schweren Taschen an den Lenker gehängt und bin damit nach Hause gefahren. Und das war einer von Dot. Denn habt ihr die in Stuttgart auch, habe ich glaube ich schon mal gefragt, ne?
Nee, wir haben Voy und Bird und nee, Bird nicht, Lime und was weiß ich.
Also das sind, also meiner Testerfahrung nach sind das aktuell die sichersten Roller, die es gibt, mit denen man wirklich fahren kann. Da kann man auch mal eine Hand vom Lenker nehmen, geht. Und ich habe festgestellt, also der Lenkwinkel ist so flach, dass die, wenn ich da Taschen an den Lenker hinhänge, dann wirken sich die sogar fast noch positiv auf die Fahreigenschaften aus, weil die ziehen quasi den Lenker gerade. Verstehst? Mhm. Also hervorragend.
Ja, ja.
Jedenfalls.
Lenkungsdämpfer quasi.
Ja, also in dem Bereich tut sich was, weil es gibt ja tatsächlich Unfälle und so. Ne? Es gibt zum Beispiel irgendwie, Voi hat zum Beispiel Kollisionserkennung und Ampeloptimierung schon eingebaut in Prototypen jetzt. Also da wird immer weiter gearbeitet und ich finde das okay. Und Okay, der Hersteller, der diese Dot-Roller macht, der macht zum Beispiel auch E-Bikes, die auf Verleih ausgerichtet sind. Also die haben,
ja, ich treibe mich gerade auf der Seite rum, die sind gar nicht so schlecht, die Dinger.
Ja, ja, die haben interessante Sachen. Und wenn du halt quasi, wenn Verleiher, die haben ja gewisse Bedürfnisse, ne? Und dann können die quasi mit denen das zusammen entwickeln. Also nicht schlecht. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach so, genau. Und dann habe ich jetzt auch in Köln schon des Öfteren die neuen Swapfeeds E-Bikes gesehen. Mhm. Also Swapfeeds sind ja in Köln, sind die ja quasi überall. Also ich habe auch wieder eins, also für meinen Sohn diesmal, habe ich glaube ich schon erzählt. aber die sind unglaublich verbreitet. Also ich weiß nicht, wie viel die verleihen im Moment. Also überall stehen die blauen Reifen rum. Und die sind ja auch sehr günstig, ne? Also für Studenten oder so 17 ja. Euro im Monat. Da kaufst du ja kein gebrauchtes Ding für, ne? Mhm. Und das E-Bike kostet, glaube ich, entweder 70 oder 80 im Monat. Aber ich habe auch schon einige gesehen. Sieht auch relativ schick aus. Kennst du das?
Ja, ja, das ist ja eine, ja, sie nennen es Eigenentwicklung, also, aber egal, es ist halt, ja, ich glaube, hat das einen Bosch-Motor oder?
Ja, ich glaube, da ist ein Bosch-Motor drin, ja. Power 7, Shimano.
Ist okay.
Shimano steht drauf. Ich habe hier die Seite gerade offen.
Ja.
75 Euro kostet es im Monat. Und das Schöne daran ist ja, ich weiß nicht genau, wie es beim E-Bike ist. Ich glaube ähnlich. Du kannst es ja monateweise mieten. Ne? Also du kannst es ja wieder zurückgeben. Du bist da nicht ewig dran gebunden, wie bei einem Leasing zum Beispiel.
Ja, ja.
Allerdings, was du nicht machen kannst, da müssen bestimmte Zeiten dazwischen liegen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie einen Monat mieten, einen Monat nicht, dann wieder einen Monat mieten. Da gucken sie schon ein bisschen drauf. Und es ist relativ teuer, wenn dir das Ding geklaut wird. Oder wenn es, da musst ordentlich zahlen.
Kann man da nicht eine Versicherung abschließen, dann
habe ich noch,
weniger
kostet? Habe ich noch nicht gesehen. Also müsste aber eigentlich gehen, weil eigentlich, ich meine, ich. Das ist schon krass, wenn du dann irgendwie 1.000 Euro zahlen musst, wenn das Ding weg ist. Ne? Und das kann ja durchaus passieren. Da muss ich mal nachschauen.
Ja.
Aber ansonsten, feine Sache. Allerdings, ich habe schon überlegt, ob ich es mir mal leihen soll. Aber dann dachte ich, ich brauche sowas gar nicht. Ja. Also für mich reicht ein normales Rad ohne Motor. Und wenn, dann möchte ich irgendwie eins, das noch ein bisschen, ja, tatsächlich sexier ist.
Mhm.
So.
Also diese Okay E-Bikes, die sind ja schon beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, ne?
Die haben ja auch mit Sitzbank eines und so. Ist nicht so verkehrt.
Ja, das sind die mit Sitzbank und auch da kann man sagen, ja, das ist ja kein echtes Fahrrad mehr und so, weil die sind ja, das sind quasi schon mehr oder weniger verpackte Roller. Na?
Ja.
Also so richtig viel treten, so richtig gut treten kann man da wahrscheinlich nicht mit. Aber das ist auch egal. Also dafür kann man sich fortbewegen mit, ohne dass man ein Auto braucht. Ne? Und darum geht es ja erstmals. Ne? Also da.
Ja, also ergonomisch ist das jetzt nicht unbedingt atemberaubend auf den Dingern. Du hockst halt drauf und trittst mit.
Aber ich habe ja schon vor, ich habe kürzlich mal in meinen Fotos, in den Apple-Fotos kannst du ja nach Begriffen suchen. Und da habe ich einen, und zwar von 2010. Siehst du das? Ach so, da muss ich dir das Bild jetzt mal zeigen, ne? Pass mal auf. Neue Freigabe.
Oh, dieses Ding, dieses Fahrrad hat sogar ein Helmfach. Das haben sie ja geschickt gemacht.
Hier, guck Markierung mal. Her, ne?
Ah, boah, fuck. Das ist aber ein großer Q-Factor, den du da hast.
Ja, also in
kleinen Pedalchen.
Ich, 2010 war in Köln anscheinend irgendeine Messe, keine Ahnung, was das war, Motorrad oder Fahrrad oder sonst irgendwas. Und in China gibt es das ja sehr häufig, da gibt es quasi Roller, also so zum Draufsitzen Roller, und die haben Pedale dran, damit sie als Pedelec durchgehen. Ja, oder wie auch immer dort, a Small Electric Vehicle oder so. Light Electric Vehicles sind es ja. Damit sie dafür durchgehen, aber man kann ernsthaft mit denen nicht treten. Das ist quasi nur was zum ein Feigenblatt, also nur was rechtlich irgendwie dann dafür sorgt, dass die da eingeordnet werden. Und so ähnlich ist es bei dem Okai vielleicht auch. Aber wichtig ist ja, dass Leute, und das richtet sich ja eben auch nicht an anspruchsvolle, interessierte Leute, die Fahrrad fahren wollen, sondern einfach Fortbewegung ohne Auto. Und da finde ich das legitim.
Ja. Kann man machen.
Soll ich noch ein paar Business-Neuigkeiten bearbeiten, nachdem wir jetzt Swap-Feeds hatten? Dann.
Aber was hast du vom Business noch?
Naja, wir haben jetzt seit über einem Monat nicht mehr besprochen. Seitdem hat sich ja die Schaeffler Biohybrid GmbH
Stimmt.
Getrennt von, ist aus dem Dach, also ist unten aus dem Carport der Schaeffler AG quasi rausgefahren und ist jetzt komplett selbstständig anscheinend. Also Schaeffler Biohybrid, das ist dieses Vierrad mit Tretantrieb. Nur, falls jemand noch nicht davon gehört hat, wir haben ja sicher schon öfter darüber gesprochen. Da gab es einen Management-Buyout. Also da musste ich ein bisschen an Conti denken Anfang des Jahres. Conti, Continental, die ja, sagen wir mal, durchaus ambitioniert Elektromotoren und Antrieb angegangen sind, oder? Und dann.
Ja, also die haben ja so ein, also eines war ja, die haben da ein bisschen laviert, hatte ich den Eindruck. Mal war es komplett E-Bike, mal irgendwie Antrieb und dann mal ihr nur der Zahnriemen und dann wieder die 48 Volt und ja, also sie waren mit viel Geld und Engagement dabei. Um es dann zu lassen.
Ja, und ein bisschen so kommt mir das da vor, dass Schaeffler auch irgendwie sich gedacht hat, oh Mensch, das machen wir jetzt mal, das fördern wir und wir gliedern das schon ein bisschen aus, quasi in eine Extrafirma, Startup-mäßig, die aber trotzdem voll unter unserem Dach ist und auch weiß nicht, wie es finanziert wurde, aber eigentlich schon quasi von der AG finanziert wird. Und mir scheint so, als hätten sie, als würden sie sich auch auf quasi da wieder zurückziehen und eher wieder auf Autosachen konzentrieren. Weiß nicht, wie es dir vorkommt.
Also es hat wohl, wie auch immer sie es hingekriegt haben, dass es nicht funktioniert, weil die hatten gute Ideen. Die hatten ja ein stufenloses Getriebe im Motor integriert und solche Sachen. Conti.
Ach so, bei Conti jetzt, weil ich war schon wieder bei Schaeffler. Ja, bei Conti, ja, ah, tatsächlich. Ja. Also die hätten nur, also irgendwie der Atem oder der Spirit hat irgendwie gefehlt vielleicht. Ne?
Ja, und dann ist natürlich schon ärgerlich, wenn man alle IKEA-Fahrräder zurückholen muss, weil der Riemen nicht hält.
Boah, das war echt bitter. Ich habe vorgestern, was ist heute Sonntag? Ja, am Freitag habe ich früh ein Mädchen mit einem IKEA-Fahrrad gesehen und dachte mir, war eigentlich ganz hübsch, ne? Gut, so dünne Reifen und so. Aber und dann habe ich genauer hingeguckt und es hatte noch den Keilriemen drauf. Also ich weiß nicht, vielleicht sind ja manche auch das auf Ketten umgerüstet worden.
Keine Ahnung, also den gibt es ja nicht mehr. Und in der Pressemitteilung haben die dann mal gemeint, leider haben unsere Marktbeobachtungen ergeben, dass verschiedene Ursachen dazu führen können, dass das 8 mm CBD-System den Produktanforderungen nicht standhält. Ja, auf jeden Fall ist vom Markt und machen die nicht weiter. Ja, und wie du meinst, okay, bei Schaeffler, da haben sie jetzt dieses Inkubator zum Exkubator gemacht. Keine Ahnung, wie sich auch dieses Segment tatsächlich entwickelt. Also die Fahrräder mit vier Rädern, also die quasi durch die Maße und durch die Antriebseinheit quasi legalisiert sind.
Ja, also meine Meinung zum Biohybridrad ist ja die, dass das quasi, das ist ein Twizy und wird, also das wird in der Supernische bleiben. Und es gibt noch eine Cargo-Version, die aber ähnlich nischig ist wie der Twizy Cargo oder so. Du erinnerst dich, glaube ich, dass es vom Twizy auch so eine Transportversion gab. Mit so einer Kiste hinten drauf.
Ja, also ein Einsitzer dann nur. Ne?
Ja, ja, richtig. Und da gibt's halt andere Hersteller, die dann zum Beispiel jetzt schon für DHL und UPS Lastenräder bauen, die das besser können. Also die halt nicht an die, wo du dann halbe Europaletten draufladen kannst und solche Sachen, ne? Oder?
Ja, Klassiker ist ja so die Radkutsche dann.
Ja, zum Beispiel. Oder die
Radkutsche.
Bike, BAYK zum Beispiel, die so Sachen haben.
Die legen ja keinen Wert auf Optik, ne, habe ich den Eindruck. Das sind einfach Nutzfahrzeuge, aber hemmungslos. Und das ist ja auch okay. Die Ono zum Beispiel, weiß ich nicht, wie es mit der weitergeht. Mit dem
die haben jetzt wohl auch, die haben die da, vielleicht zur Erinnerung, das ist dieses Berliner Projekt mit einem aufrecht sitzenden, also da sitzt du nicht so quasi sitzliegeradig drin, sondern aufrecht in der Kabine. Und von dem ehemaligen VW-Designer, dessen Namen ich jedes Mal vergesse, der den Golf 4 gemacht
hat. Murat Künak.
Ja, den Golf 4 hat er gemacht, ne?
Und nee, hat er nicht. Also, weiß ich nicht. Und den Golf 4 hat er nicht gemacht. Aber ist egal, er hat keine schönen Autos gemacht. Er hat den Scirocco zu verantworten. Und dann gab es ja, zwischendurch hat er mal so ein Schweizer Projekt gehabt und so. Also wie auch immer, war
ja, aber er war so.
Man kann jetzt davon halten, was man will. Also er hat den Peugeot 205 Klapp-Klapp-Dach gemacht.
Aha. Und seit mindestens 10 Jahren Design bastelt, fördert er an kleinen Fahrzeugen rum. Es gab ja auch so
ein E-Bike. Du erinnerst dich an die Mia?
Die Mia, genau, ja. Könnte jetzt Auto möglicherweise wieder eine Möglichkeit, eine Chance kriegen. Ne? Man weiß es nicht. Also sowas in der Art. Auf jeden Fall, ja. Ono, ja, ist auch so ein Ding. Haben, glaube ich, jetzt irgendwie einen Vertrag mit irgendeinem Dienstleister, mit irgendeinem Paketdienstleister, Logistik. Und wie sind wir darauf gekommen? Ja, und die Schaeffler Biohybrid hat halt meines Wissens sowas nicht, ne? Sondern das ist dann eher so, ich meine, wer kauft sich sowas privat? wenn das dafür gedacht ist. Und naja, also.
Weiß man nicht. Also als ich könnte mir ja vorstellen, dass es Spaß macht zum Fahren, aber du stehst halt hinter den anderen.
Genau. Okay, noch was Neues. Brake Force One, beziehungsweise ZF Sachs Micro Mobility ist jetzt komplett von ZF übernommen worden. Und irgendwie ist jetzt Brake Force One quasi diese Abteilung, ich weiß ja gar nicht genau, ob die jetzt auch dazugehört oder ausgegliedert ist. Um es kurz zu machen, der Flynn, der Elektro-Tretroller, den die eine lange Zeit lang entwickelt haben, der ist endgültig passé. Du erinnerst dich? Der fuhr ja eigentlich.
Ich erinnere mich, ja. Also nicht daran, dass ich ihn...
Im Übrigen auch mit einem narbenlosen Rad, ne? Oder mit narbenlosen Rädern.
Also aber wenigstens schön und eine Scheibenbremse. Also der Flynn, du weißt es, Hans, und die Hörer wissen es vielleicht auch, dass ich kein Rollerfreund bin. Aber der Flynn war zu dem Zeitpunkt, als ich ihn ausprobiert habe, der einzige Roller, der auch nur ansatzweise sich natürlich angefühlt hat. Der war gut. Und aber die haben sich da vielleicht konzeptionell ein bisschen verritten, also weil der war sehr teuer und dann kam er nicht. Da war ja diese 2 Jahre lange Hängepartie, wie wird der eigentlich eingeordnet, wo darf so ein Ding fahren, so einem amerikanischen Hersteller, der 1 Milliarde Gelder verbrennen kann, dem ist es scheißegal, der stellt es einfach mal hin und guckt, was passiert. Und das haben die nicht gemacht. Die wollten das richtig legal und deutsch und europäisch, ordentlich, gutes Engineering, gut abgesichert, juristisch wollten die machen und das hat nicht funktioniert.
Ja, die hatten ja quasi das Pedelec-Prinzip auf den Roller übersetzt, dass er quasi nur fährt, wenn du trittst, ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob das durchaus durchging. Und dann später hätten sie aber, also wenn sie jetzt ein größeres, wenn sie meinetwegen Ninebot oder Segway gewesen wären oder so, dann hätten sie ja durchaus auch sagen können, okay, jetzt darf man 20 fahren mit den Dingern fest, machen wir halt einen Gashebel hin, ne? Also, da bin ich mir nicht sicher. Allerdings hatten sie es ja auch von vornherein quasi als Roller zum Besitzen gedacht, was ja durchaus gibt. Also, du siehst wahrscheinlich auch Leute mit Rollern fahren, die nicht ausgeliehen sind.
Ja, aber es ist eine überschaubare Menge.
Ja, also es sind nicht viel, ja. Aber das hätten sie ja durchaus auch machen können. Und in dem Bereich wär der Roller dadurch, der ist faltbar und sieht halt schick aus. Und wäre schon als, wie wir vorher hatten, sowas zum, wo man ein bisschen stolz drauf ist, wäre das vielleicht schon was gewesen. Aber das war halt zu dem Zeitpunkt, das ist ja schon lang in der Mache gewesen, das Prinzip. Das hat sich halt dann irgendwie totgelaufen. Der Entwickler hat kürzlich, deshalb bin ich draufgekommen, ist irgendwie hat bei LinkedIn gepostet, dass er jetzt irgendwie woanders arbeitet und das halt für sich abgeschlossen hat.
Wie bei was? Bei dem Flynn?
Ja.
Okay. Ja, LinkedIn, da erfährt man interessante Sachen.
Okay. Noch eine sehr interessante Sache. Erinnerst du dich an den oder das Urmo?
Ja, das ist Urmo, das von so zum Auseinanderfalten auch irgendwie so ein Zweirad oder so. Ich habe das mal gesehen auf einer Veranstaltung von Mahle. Ist es das?
Ja, so wie ein Hoverboard zum Auseinanderfalten. Also du stehst du stehst auf einem Brettchen zwischen zwei Rädern, die du zusammenfaltest. Zwei relativ.
Genau, ich muss sagen, es war vor 3 Jahren serienreif oder vor 4 Jahren, als ich das gesehen habe.
Ja?
Hieß es damals.
Ja. Also ich habe den, den Gründer letztes Jahr getroffen in Berlin und da hat er, da ging es eher darum, wie das zugelassen wird zum Beispiel. Ne? Und er hatte auch, also die haben waren so ein Startup, haben auch Förderungen bekommen. Und ich habe jetzt mal hier, siehst du das, das Bild, was ich aufgemacht habe, der Link, den ich da habe, da sieht man ihn auch, weil ja. da haben sie dann irgendwie noch einen Lenker hingebaut, weil das halt in Deutschland dann notwendig ist wegen den Gesetzen für die ich jetzt nicht weiß, unter denen halt die Roller laufen. Aber ich bin ein Freund von so spannenden Wirtschaftsgeschichten auch, so wie sich was entwickelt. Und das, also zum Beispiel diese, was wir vorher hatten, dieses geklaute Asphaltrad zum Beispiel, ne? Das ist sowas. Sowas finde ich immer spannend. Also ist natürlich schade für die Leute, die beteiligt sind, aber solche Geschichten interessieren mich. Und das ist, und hier auf Gründerszene, oh, da muss man jetzt zahlen für. Aber man kann es auch irgendwie testen. Solltet ihr vielleicht machen, weil das ist wirklich ein interessantes Ding, weil der berichtete Jakob, wie heißt der? Gui. Sebastian Gaui oder Gui. Das war aber nicht der. Ich habe jemand anders getroffen, glaube ich. Der berichtet davon, wie sie von ihrem Investor geghostet worden sind, wie der sich einfach nicht mehr gemeldet hat und anscheinend irgendwie Zahlungen zugesagt hat, aber nicht liefert und sie irgendwie alleine gelassen hat. Und dabei waren sie ziemlich weit und hätten das gebraucht. Also standen vor einem Vertragsabschluss mit einem der größten deutschen Autobauer, und ich meine, es gibt ja nicht so viel, und haben dann Insolvenz anmelden müssen, aber das ist echt eine Geschichte, die sich spannend liest, ne? So voll der Wirtschaftskrimi. Ja, so heißt es, Wirtschaftskrimi. Sowas, ich finde sowas sehr interessant. Und
ja, finde ich auch. Und wie gesagt, als ich die damals gesehen hatte bei so einer Veranstaltung, Hightech E-Technology Labor oder so, das Mahle damals veranstaltet hat, da standen die da und haben das quasi angekündigt, ja, serienreif nächstes Jahr, also was dann damals vor ein paar Jahren wieder war. Ich habe es vergessen, gebe ich ehrlich gesagt zu, und weil man konnte das damals auch nicht Probe fahren oder so, man konnte es anfassen, und ja, für mich ist es auch immer noch nicht sinnvoll, das Teil, aber unabhängig davon, darum geht es ja nicht, ob ich das jetzt für sinnvoll halte oder nicht. Auf jeden Fall, ja, ist es schon spannend, weil du die Startup-Hipster, wenn man sie mal so mal pauschal über einen Kamm scheren kann, ist ja nicht so, dass die nicht Lebenszeit da reinsetzen würden und Energie.
Ja.
Und da kann das schon ganz schön frustrierend sein. Sowas. Du arbeitest und arbeitest, egal ob dein Produkt ein Scheiß ist oder nicht, kann ja sein. Also du glaubst ja daran, das Ganze.
Und wenn du selbst nicht dran glaubst, dann, also wenn du es dran glaubst, aber dann stellst du zum Beispiel Leute ein, die dann wieder vielleicht ein bisschen weniger dran glauben, aber zumindest dran glauben, dass es dich weiter gibt und dass sie Arbeit für dich leisten. Ja. Ne? Und die musst natürlich auch bezahlen, ne? Und dann hast Verantwortung und dann verarscht dich einfach jemand, ne? Also ich weiß nicht, wie viel juristische, wirtschaftliche Kompetenz bei den Leuten, die das gemacht haben, dann dabei war, aber das, ich nehme an, dass sie das auch immer, dass sie quasi immer weiter dazugelernt haben. Ich glaube nicht, dass das eine super schöne Zeit war mit dem Ding. Und irgendwann denkst du wahrscheinlich, oh Scheiße, worauf habe ich mich da eingelassen? Ja. Und das würde sich wahrscheinlich ändern. Also ich meine, wahrscheinlich, also laut dem Bericht, also wirklich, lest es mal, meldet euch da irgendwie an für eine Probemitgliedschaft bei Gründerszene, ist auch sowieso ganz ganz interessant dort öfter, was es da zu lesen gibt. Ja, dass du halt, wenn dann doch wieder, wenn du dann jemanden für dich gewinnst und die stehen dann hinter dir, dann ist das natürlich auch, dann macht einen das natürlich auch glücklich, ne? Aber so war es da nicht, aber ich finde, also ist eine schöne, ein interessanter Bericht, kann man gut lesen. So.
Okay. Ja, ich glaube, für heute haben wir das erstmal, oder?
Ja, was Technik und Design angeht, vielleicht noch für, weil ja jetzt die Tage, ich würde ganz gern noch ein paar, es geht ums Thema Fernsehen. Da würde ich noch gern mit dir drüber sprechen.
Aber nur kurz.
Okay, pass auf. Du weißt ja, dass ich gern so Reality-Shows gucke, oder?
Oh ja, oh ja.
Also, ich habe dir, glaube ich, schon vom Sommerhaus der Stars erzählt, oder?
Nee, ich habe dich abgewürgt. Ich wollte es nicht wissen.
Aha. Also, ich bin, wie heißt es? RTL, TV Now Abonnent. Das ist quasi das Streaming-Angebot von RTL, wo man Sendungen vorher, vor Ausstrahlung im Fernsehen, im TV sehen kann und wo es auch irgendwie exklusive Sachen gibt. Und ich finde ja, dass das ein Großteil, also es sind ja so Spielfilmkompetenz und wenn ich nach einem Spielfilm oder nach einer Serie gucke, da gucke ich bei Netflix zum Beispiel, ne? Also sowas. Aber was so Shows zum Beispiel auch angeht, ich gucke ja auch manchmal so Quiz-Shows und sowas, ne? Und das verbinde ich noch quasi ein bisschen mit dem klassischen Fernsehen. Und dazu gehören auch so Reality- und Casting-Shows. Also guckst du, also ich zähle mal auf, was ich jetzt in letzter Zeit geguckt habe, auch weil man nicht so viel unternehmen kann, ne? Also das Sommerhaus der Stars. Tatsächlich gucke ich im Moment noch die Bachelorette. Hast du schon mal Bachelorette gesehen?
Nein.
Die Nacht der Rosen. Also, aber du kennst die Geschichte, ne? Eine Frau, irgendwie leidlich hübsch.
Ja, ja,
Bachelorette kenne ich. 20 also. Männer müssen da wochenlang in irgendeiner Villa verbringen und dürfen sie dann ab und zu mal treffen. Und dann gibt es irgendwie Challenges und Einzeltreffen und so. Der Vorteil, wenn man das über TV Now guckt, ist, man kann spulen. Man muss es nicht komplett durchgucken. So, dann ist jetzt das große Backen wieder angelaufen. Gucke ich auch gern. Also Leute, die Kuchen backen und sowas, ne, und sich da messen müssen. Die beste Backshow, Wettbewerbsshow aller Zeiten übrigens findet sich bei Netflix. Ich habe einen Link rein und die heißt Crazy Delicious. Also solltet ihr mal angucken. Da ist es nämlich so, dass sich die Teilnehmenden dann müssen sich vor dem Olymp beweisen. Da haben sie tatsächlich in einem komischen Studio, also sehr, sehr bunt, alles paradiesartig, müssen sie sich vor den Koch- und Backgöttern, die eine Ebene höher residieren und weiß angezogen sind mit Gold und immer so Himmelsklänge um sich rum haben, vor denen müssen sie sich beweisen. Dann gucke ich auch DSDS zum Beispiel. Und zwischendurch gucke ich vielleicht auch mal bei The Voice rein, aber eher weniger. So. Ach ja, aber du guckst Ninja Warriors immerhin, oder?
Ja, wenn das da dazugehört, also das ist tatsächlich das Einzige, was ich gucke.
Prinzipiell, ja, ähnlich. Also melden sich Leute an, die wollen da mitmachen. Dann gibt es ein Kommentatoren-Duo, die Witze oder Lob über die machen. Und dann gibt es eine Frau, die sie, wenn sie aus dem Wasser raussteigen, dann nochmal belästigt und ihnen Fragen stellt, wie schlimm das jetzt war und ob sie und dass sie das trotzdem super gemacht haben, ihnen sagt. Ne? Auch beim Ninja Warrior ist super, dass man spulen kann. Da waren übrigens Zwillinge drin in der letzten Folge. Hast du die gesehen?
Die Mädels?
Ja.
Die habe ich gesehen, die habe ich zumindest in der Vorschau gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie dann im echt gesehen habe.
So, und was ich jetzt gesehen habe und was ich wirklich empfehlen kann, ist bei YouTube und die Pink Bike Academy.
Brauchst du das noch?
Kannst du haben.
Brauchst du den noch?
Kannst du haben.
Warte mal, brauchst du den noch?
Today was definitely the most dramatic day so far.
Oh. I really don't want him to lose because of me.
Yeah, I was pushed to my limit.
These are really killing me.
If I have to play a little bit of game once in a while, I'm willing to do that.
We've brought 10 aspiring professional mountain bikers here to Big White to compete in a series of challenges for $25,000 and a pro contract from Orbea Bikes. Welcome to the Pink Bike Academy, presented by Shimano.
Hast du den Trailer gesehen?
Hey, okay, was macht die Pink Bike Academy? Oh,
ich krieg Gänsehaut. Also, es gibt, ich glaube, sagen wir mal, 8 Folgen oder so. Und in jeder Folge fliegt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin raus. Und leider muss man immer eine Woche warten bis zur nächsten Folge. Das ist voll gemein. Aber da es jetzt schon ein bisschen läuft, kann man zumindest die ersten 4 Folgen schon bingen. Und ich Und es ist wirklich so, also die haben Leute gecastet erstmal, ne? Also konntest dich anmelden. Pink Bike ist ja für dich ein Begriff, du magst ja die Site auch, ne?
Oh ja.
Du guckst immer die Friday Fails, ne?
Ich gucke die Friday Fails, genau. Oder halt irgendwelche Testberichte oder so und ja. Fahrradvorstellungen und so.
Ja, die machen ja, ich glaube, 2-mal im Jahr machen die groß angelegte Field-Tests auch, ne? Also wenn man sich für Mountainbiken interessiert, dann müssen wir wahrscheinlich gar nicht erzählen, dass Pink Bike die Site der Wahl ist, ne? Neben Bike Radar oder so. Aber Pink Bike ist ja Mountainbike-spezifisch. So, und jetzt haben sie so wie DSDS, also haben quasi eine Castingshow. Du kannst einen Profivertrag, und zwar für Mountainbike Enduro, das ist wichtig, gewinnen von Orbea. Orbea stellt auch die Räder, auf denen sie fahren. Mhm. Überhaupt ist alles so durch. Also sind Sponsoren dabei, Klamotten von Scott und Fahrradtrainer und Computer von Garmin. So, und es gibt dann quasi immer Challenges, also Wettbewerbe jeden Tag. Mhm. Und ich nehme einfach schon mal vorweg, das ist, glaube ich, nicht schlimm, wenn ich das mache, wenn ich sage, in der ersten Folge müssen die Teilnehmer erstmal ihr Rad zusammenbauen. Die kriegen einen Rahmen und dann kriegen sie alle Teile und dann müssen sie das erstmal zusammenbauen. Und der zweite, dann gibt es Judges, die sind je nachdem, haben unterschiedliche Hintergründe. Einer ist ein Mountainbike-Pro-Trainer, glaube ich. Dann ist eine Frau dabei, die in Medien arbeitet. Und noch jemand, ich sag mal, der irgendwie eher so technisch ist, nur so grob. Und die bewerten das dann. Und dann eine zum Beispiel, haben sie gemeint, naja, also mit dem Rad, da hätte sie sich ganz schön hingelegt. Ne? Also nicht gut. Jedenfalls, also das wurde bewertet. Und dann siehst halt auch klassisch, dann sind immer so dazwischen geschnitten. Du siehst halt dann, wie die Leute das machen. Und dann sieht man sie danach quasi so einzeln sprechen. Und dann sagen sie so, oh Mann, Fahrrad bauen ist ja eigentlich nicht so meins. Ne? Oder ein anderer sagt, ja, ich habe schon gesehen, als ich da zu dem geguckt habe, dass der irgendwie schneller ist. Verstehst? Also immer diese, sie dann so dort sitzen. Ich weiß nicht, wie sich das im Fachtalk nennt. Wo sie quasi ihr das kommentieren. Und dann suchst du ja schon so Leute raus. So läuft es ja dann bei den Dingern auch, die dir irgendwie sympathisch sind oder mit denen du irgendwie, die dir unsympathisch sind. Da gibt es so verschiedene Charaktere auch, die sie sich da zusammengesucht haben.
Also ein bisschen die Maulhelden und dann ein bisschen der eher nerdige Typ vielleicht.
Ja, es gibt zum Beispiel, es gibt zwei Männer, die sehr herausragen. Der eine heißt Ben, das ist ein Amerikaner und das ist voll der Angeber. Allerdings kann der auch was, ne? Also der ist sehr selbstbewusst und sagt immer, Piece of Cake für mich und so. Ne? Ich glaube, der hat auch sein Rad schnell zusammengebaut gehabt und so. Und dann gibt's den Vlad, also Vlad ist ein Model aus Russland. Und dann gibt's irgendwie noch vier oder fünf Frauen sind auch noch dabei. Die eine heißt Mischa, kommt aus Tschechien und dann ist noch eine Kanadierin dabei. Die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber Vlad ist so ja, das ist halt ein Angeber und der weiß, wie schön er ist. Und bei jeder Gelegenheit zieht er sofort sein Hemd, sein Oberteil aus, um seine Muskeln zu zeigen. Und also jedenfalls Folge.
Ach so, das hatte ich dann an Ninja Warriors erinnert.
Ja, da gibt es das ja auch. Ne? Erstmal auftreten, ja. Hemd und dann, bevor es losgeht, Hemd ausziehen. Und dann. Da mussten sie dann zum Beispiel in Folge 2, da war Vlad vorne dran, weil da ging es darum, Fotoshootings zu machen für Sponsoren, so für Instagram und sowas. Ne? Mhm. Das ist dann quasi auch ein Wettbewerb, weil wenn die einen Sponsorvertrag machen, dann wollen natürlich auch die Sponsoren und auch die Follower wollen natürlich, dass du präsent bist. Ne? Und wie du das machen kannst, da wird dann gejudged, welchen Ort du aussiehst, welche Art von Foto du machst und so. Und jedes Mal fliegt einer raus. Zweite Folge war, glaube ich, ein Rennen. Und jetzt die vierte habe ich gesehen. Das war, was mussten sie da machen? Ach ja, da mussten sie einen Fitness-Test machen. Also wurden sie auf Indoor-Trainer gesetzt und mussten einen FTP-Test machen. Also kennst du das, wie das abläuft? Mm-mm. Also das ist FTP ist quasi, ich habe vergessen, wofür das Kürzel steht, die Wattzahl oder mit der du eine Stunde lang durchgängig fahren kannst. Also und bei dem Test ist es so, dass quasi ständig alle paar Minuten der Widerstand erhöht wird. Und ja, da ging es halt darum, wer als erster rausfliegt oder wer aufgibt, wer durchhält und so. Und das war ein Teil, und ich verrate nicht, wer als erster rausgeflogen ist. Das war ein Teil, und der zweite war dann quasi ein kurzes Rennen. Da mussten sie dann so quasi Enduro-artig mussten sie erstmal einen Berg hochfahren und dann wieder runter. Und da mussten dann zum Beispiel auch manche schieben. Ne? Das ist eigentlich peinlich. Wenn man kardiomäßig nicht so fit ist wie andere. Naja, und da gibt es dann so Ausscheidungen. Und dann stehen am Schluss, stehen sie immer alle dort und dann müssen dann die, das kennst du ja wahrscheinlich so, vortreten und dann wird gesagt, du bist es vielleicht. Und jetzt fällt mir eine meiner Lieblingsshow noch ein, das ist Let's Dance. Die kann man vielleicht auch mit den Mountainbikern vergleichen, ne? Obwohl die Mountainbiker können das ja, bei Let's Dance kommen ja Leute, die nicht tanzen können. Also jedenfalls stehen dann irgendwie am Schluss stehen dann immer zwei Leute dort, die quasi die am schlechtesten abgeschnitten haben und dann muss von denen einer gehen. Ich hab einen Link dazu und ich lege euch das wirklich wärmstens ans Herz, weil es ist, ich meine, das ist doch eine Erweiterung des Casting-Spektrums, oder?
Ja, also ich stehe ja nicht so auf diese Bachelorette-Sachen und alles, wie du weißt, aber das finde ich doch durchaus, ja, unterhaltsam, was du gerade da von den Pinkbikes erzählst, obwohl es gibt ja so, ich glaube, Red Bull machen die nicht auch so Zeug oder MTV und so, also so ein bisschen dieses Format.
Es ist halt so ein Casting-Format, ne? Also und Battle-Challenges, also und das sind ja, also wenn du dir das anschaust, die Muster, die sind halt übernommen von diesen Formaten, ne? Also das ist nichts Neues, was die haben, aber interessant ist dann doch, wie sie das quasi umsetzen auf diese Sportart, was du machen musst und wo dann stehen meinetwegen, wenn sie in Downhill fahren, dann stehen die Judges mitten im Wald und beobachten halt, wie du die Linie fährst und so, ne? oder welches Fotomotiv du aussuchst. Also da kann man auch noch was lernen dabei, ne?
Ja, ja.
Also ich finde es gut, dauert, glaube ich, immer, weiß gar nicht, wie lang dauert so eine Folge? Ich glaube höchstens eine halbe Stunde. Muss man. Survival. Mhm. 20 Minuten dauert eine Folge. Das heißt, du kannst die vier aktuellen Folgen innerhalb von 80 Minuten, das ist also weniger als Spielfilmlänge, kannst du die durchgucken. Obwohl natürlich der Tatort vielleicht heute Abend auch ganz interessant ist. Aber bis, ja. Also ich finde
es gut. Bei uns kann man 10 Folgen jetzt gucken während der Zeit. Nee, stimmt ja gar nicht. Quatsch. 6 Folgen. Wir sind gut in der Zeit. Und
ach so, in unserer Zeit. Dann wollte ich noch, wenn man
ich habe dir nämlich gerade eine Nachricht geschickt, Hans.
Ach so, du musst los. Ja, die sehe ich leider nicht, weil ich irgendwie das ausgeblendet ist. Okay, alles klar, ja. Der Thomas hat mir heimlich eine Nachricht geschickt. wir müssen zum Ende kommen. Kriegen wir das hin? Jo, wir schaffen das, sage ich da.
Wir schaffen das, genau.
Alles klar. Na dann.
Wir nehmen ja mit Zoom auf, zu eurer Information gerade. Und da hatten wir nämlich noch nicht, weil das interessiert vielleicht die einen oder anderen, immer die Frage, sag mal, da wird man doch rausgeschmissen nach 40 Minuten. Und
so. Ach so, ja, aber stimmt.
Nur, wenn man mehr als 2 Personen ist.
Drum laden wir niemanden ein.
Doch. Kommt auch bald wieder.
Ja, das kommt auch wieder. Und dann, es ist ja ja, vielleicht müssen wir dann Geld von euch verlangen. 10 Euro brauchen wir. Was kostet Zoom dann im Monat? 16 oder so? Oder irgendwie?
Keine Ahnung.
Ja, naja. Jedenfalls, ja, wenn es nicht so ist, wenn wir Leute einladen, dann müssen wir uns auf 40 Minuten beschränken, ganz einfach, Thomas. Das schaffen wir doch locker.
Können wir auch machen. Genau. Locker. Nichts leichter als das für uns.
Okay. Am Schluss, ich habe noch in den Shownotes ist noch ein Link zu Instagram. Einfach nur, falls ihr mal Kombination von Katzen und Fahrrädern sehen wollt. Eine Katze, die mit ihrem Herrchen auf dem Fahrrad auf Weltreise ist. One Bike, One World heißt das Konto bei Instagram. Putzige Katzenbilder und Fahrräder.
Süß, zauberhaft und ein schöner Abschluss.
Ja, ne? Also, so. Dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, bis wir das nächste Mal voneinander hören. Ich bin Hans.
Und ich Thomas.
Tschüss.
Tschüss.